Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Sie ist mindestens zu 50% dafür verantwortlich, dass dieser Podcast Augen zu und durch heißt. Sie ist nicht nur eine Tattoo-Sammlerin und meine Freundin, sondern auch die Frau von Sebastian. Willkommen, Franziska Domaschke.
Hallo.
Hi, Franzi.
Hallo, Sebastian.
Wie ist es jetzt für euch? Also ich hatte es mit Daniel ja schon hinter mir, aber wie ist es für dich jetzt, dass Sebastian vor dir sitzt?
Und ach so.
Moderator und
ach so, dass
Mann
Sebastian
gleichzeitig
vor mir sitzt, ist normal. Also er sitzt ja täglich vor mir. Diese Podcast-Situation ist natürlich etwas ungewöhnlich und etwas aufregend. Mhm. Aber dadurch, dass wir uns alle drei ja so vertraut sind, ist es dann auch irgendwie witzig.
Finde ich auch.
Ich finde es auch ungewöhnlich, dass ich jetzt hier in der Küche sitze, in einem Jogginganzug.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Wir sitzen in eurer Küche. Die ist Gott sei Dank gerade renoviert.
Gott sei Dank,
ja. Und deswegen sitze ich hier nicht in diesem Grünton. Aber genau, wir sind in eurer Küche. Wir hoffen, dass es soundmäßig gut funktioniert. Franziska, ich nenne dich jetzt Franziska in dem Podcast.
Kannst du gerne machen.
Obwohl es mittlerweile schon so viele neckische Namen für dich gibt. Für
zum Beispiel?
Na, das Franny-Ding finde ich schon niedlich. Und manchmal sage ich auch gerne kleine Maus, weil es überhaupt nicht so gut passt.
Nennen Sie doch einfach kleine Maus, durchgehend.
Wann hast du mich mal kleine Maus genannt?
Eben schon.
Ach so.
Ja. In der Ankündigung können wir sie auch kleine Maus nennen.
Genau. Ich wollte trotzdem so ein bisschen beim Urschleim anfangen.
Ich wollte nochmal, falls jemand Franziska noch nicht kennt, gleich mal den Instagram-Link durchschicken, damit jemand ein Bild haben kann. Das ist Franziska-Domaschke.
Genau.
Strich unten?
Strich unten, glaube ich.
Unterstrich.
Unterstrich heißt das. Vielen Dank.
Strich unten, ist ja geil. Franziska-Domaschke. Ja, da könnt ihr schon mal aufschauen. Der wird manchmal sehr gut gepflegt und manchmal ist er still.
Ganz genau, wie die Ebbe und die Flut, mal mehr, mal weniger.
Schön, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wir fangen aber mit dem Tattoo-Kram an, habe ich überlegt. Wann war dein erstes Tattoo und von wem?
Mein erstes Tattoo habe ich mir machen lassen, 1997.
Uhu.
Da warst du wie alt?
Da war ich wie alt? Genau 18, also es war klar, dass sobald ich 18 werde, hole ich mir mein erstes Tattoo, beziehungsweise ich habe gewartet, bis ich endlich 18 bin, weil es war ja vorher nicht erlaubt, so was auch immer passiert wäre. Und genau, ich komme aus Cottbus und 1997 war ja die Tattoo-Szene noch nicht ganz so etabliert und verbreitet, wie es heute ist. Und es gab dann da irgendwie zwei Läden in Cottbus. Und da war eigentlich mir von vornherein klar, dass ich da nicht hin möchte. Und dann habe ich so einen Typen kennengelernt, der war relativ stark tätowiert. Und dann habe ich den gefragt, ob er mir nicht mal einen Tätowierer empfehlen kann, weil damals gab es ja auch noch nicht so wirklich Internet oder dass man da was hätte finden können, dass es ein Tätowiermagazin gibt. Das wusste ich auch nicht und höchstwahrscheinlich wäre ich dann auch in Berlin in einen ähnlichen Laden gekommen, wie es auch in Cottbus gegeben hätte. Ja, zumindest hat er mir dann Gerrit aus Lieberose empfohlen.
Grüße.
Oh, kann man noch? Okay.
Wir grüßen doch.
Ja, klar, Gerrit aus Lieberose. Ja. Schönen Gruß.
Genau, wo auch immer er heutzutage ist. Vielleicht tätowiert er noch.
Stimmt.
In Lieberose. Ich weiß es nicht. Lieberose, ein kleiner Ort irgendwie im Spreewald. Ist das noch Spreewald, ich glaube. Ja, und da bin ich dann hingefahren mit meiner Freundin und ach, mit Haufen Leuten früher, also Tattoo-Besuche waren ja immer so richtig Gruppenereignisse, da wäre man ja nie alleine hingefahren. Das heißt, wir sind dann da hingefahren und es war auch, es war halt ein Dorf und dann war da so ein Einfamilienhaus und dann musste man so durch den Garten in so ein, hinten in so eine Art Laube gehen und in der Laube, das war vermutlich mal so ein Partyraum, da war noch so eine Bar und hinter der Bar wurde dann quasi tätowiert, so richtig schön mit Paneelen und alles. Und dann habe ich mir da ein paar Flash-Hefter angeguckt und habe mich für so ein richtig geiles, zweifarbiges Treibel entschieden. Also ich wusste auch, dass meine erste Tätowierung nicht klein sein soll. Die sollte schon ein bisschen groß sein. Das Treibel ist auch so handflächengroß zwischen Bauchnabel und Beckenknochen. Also genau.
Die Stelle war dir bewusst. Also du wolltest, da wusstest du auf jeden Fall, dass du da ein Tattoo haben willst.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie ich da rangegangen bin. Ja, ich glaube, Oberarm, ich wusste schon, wenn Oberarm, dann muss das schon was richtig Großes sein. Und dafür hat es dann irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie Cooles wahrscheinlich. Und dann habe ich da einen Termin gemacht, bin dann wieder nach Hause gefahren und dann irgendwann zum Termin wieder hin und habe dann 6 Stunden lang da mein Treibel auf dem Bauch tätowiert bekommen. Mhm. Musste dann aber natürlich auch noch mal zum Nachstich 3 Stunden.
Der natürlich kostenlos war.
Ja.
Und immer gleich mitgemacht wurde.
Aber das
beim
ist doch
Termin.
Heute auch noch so.
Ja, nee, aber weil das früher immer noch dazu gesagt, der ist natürlich kostenlos und es gab auch Leute, die gleich den Nachstichtermin mitgemacht haben, weil geht ja immer was raus.
Weil es geht ja immer. Also an irgendeinem Punkt kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals wieder zu einem Nachstich gegangen bin. Aber früher war das einfach Standard.
Du warst letztens bei mir zum Nachstich nach 10 Jahren.
Ja. weil sie gezwungen wurde.
Genau.
Genau. Und weil aber auch keine Farbe tatsächlich mehr drin war.
Die war komplett raus, ja. Rot und Orange von Starbright. Vielen Dank. Schöne Grüße.
Welche Zweifarbigkeit hat das Tribal?
Schwarz-Rot.
Ach, geil.
Das Rot ist aber immer noch drinnen, ne? Von Gerrit.
Ja, ja. Sieht jetzt auch durch 2 Schwangerschaften auch sehr interessant aus.
Rosé.
Ach, das habt ihr noch nicht übertätowiert?
Nee, das ist auch total, durch die Schwangerschaft ist das auch so gerissen und ist so narbig, sieht irgendwie ein bisschen speziell aus.
Sebastian, weißt du darauf hin, Frauen, dass an den Stellen, dass in der Schwangerschaft nachteilig sein könnte, dort tätowiert zu werden?
Nope.
Okay. Warum?
Interessiert mich nicht.
Also, Sebastian Lomaschke, er macht ganzheitliche Tätowierungen, berät die Kunden wirklich von A bis Z.
Ich glaube, beraten kann, nee, beraten ist glaube ich nicht so. Meine Aufgabe, das müssen Sie schon selber wissen. Und wie ging es dann, du warst total zufrieden mit der Tätowierung, hast die stolz rum oder?
Ja, total, ich war total stolz auf diese Tätowierung, habe dann nur noch bauchfrei getragen, natürlich. War ganz wichtig. Musste man ja zeigen, also, weil sonst, das war ja der Grund, warum ich mich habe tätowieren lassen. Mhm. Und war dann schon ziemlich cool damit, ja.
Da warst du eine der wenigen, die tätowiert waren oder haben das alle gemacht?
Nee, das war ja, das ging ja gerade erst so los, so dass die Leute sich erste Tattoos, so typische Wadentreibels oder so mal so einen kleinen Drachen oder so ein Kanji oder so. Ich glaube, das war dann so, aber kannte ich echt nicht viele, nee.
Warst du damals Subkultur?
Nee, zu der Zeit nicht so unbedingt.
Also es war nicht zuzuordnen, wer ein Tribal bekommen hat.
Tribal war halt. Tribal ist auch, glaube ich, nicht ganz zur Subkultur.
Von Tussi bis Metaler, also könnte man ja ein Tribal tragen.
Genau. Ich glaube, so subkulturelle Tätowierung gab es damals noch
nicht. Obwohl, ich muss sagen, also als ich mir dieses Flash-Heft angeguckt habe, also ich hatte schon immer eine Affinität zu Skinheads, damals auch schon. Und ja, aber ich war halt keine Rini. Und ich weiß aber, dass ich noch in diesem Flash-Motiv, da war so ein Bild mit 2 Springerstiefeln und die fand ich auch ziemlich geil. Da habe ich erst überlegt, ob ich die nehme, aber ich habe mich, ja, naja, aber nee, die hätte ich mir dann vielleicht auf dem Arm gemacht oder so, aber irgendwie war es auch zu klein und nee, ja.
Wie ging es dann weiter?
Mit meiner Tattoo-Karriere ging es dann so weiter, dass meine Freundin sich dann in Guben, Guben ist eine polnische Grenzstadt, eine Kleinstadt, ist er da zu irgendeinem Typen im Plattenbau gegangen, sich tätowieren lassen und ich bin dann mitgefahren und
Name?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Keine Ahnung, ich kann mich nur noch erinnern, so richtig schöne P2-Platte, Durchreiche raus in der S-Ecke.
Oh, geil, Durchreiche. Richtig.
Ja, ja. Genau. Und also eigentlich hat sich meine Freundin tätowieren lassen und ich habe mir dann natürlich aus Langeweile die Hefte angeguckt und dann irgendwie kriegt man ja auch mal Lust und dann, weil aber auch kein richtiges Motiv dabei war, habe ich mich dann für Buchstaben und habe mich dann für die Initialien meines damaligen Freund auf dem Arsch entschieden.
Mit der, die Begründung fand ich gut.
Ich gucke ganz überrascht zu Sebastian. Sie hat die Initialen von einem anderen Typen auf
dem Arsch. Nee, ich hatte die Initialien.
Ah,
aber ich fand das auch gut, wie du meintest, das ist CS. Meine Mutter heißt aber auch CS und falls der Freund mal nicht mehr ist, dann ist es.
Ja, das war ja immer eher so ein Witz.
Also du hast immer noch die Initialen von deiner Mutter auf deinem Po?
Ich habe die Initialen meiner Mein darauffolgender Freund fand die natürlich überhaupt nicht cool. Und dann habe ich mir die quasi covern lassen oder beziehungsweise in das nächste Treibel einbauen lassen. Das heißt, ich habe jetzt ein zweites Treibel auf meiner linken Pobacke, wo ich glaube nicht mal mehr erkennbar dieses CS eingebastelt ist.
Und du hast damals meinen Vorschlag, dir so einen riesigen 8-Ball mit einer Krone drauf
tätowieren. Sebastian war schon damals mein Tattoo-Berater. Und er hat mir tatsächlich einen 8-Ball vorgeschlagen.
Und ich war total enttäuscht. Wie kann man denn einen 8-Ball ablehnen und sich einen Treibel drauf machen lassen? Jetzt bin ich sehr froh.
Kanntest Sebastian zu der Zeit schon?
Ja.
Ja, wir können uns schon ziemlich lange.
Wie, also bei dem zweiten Treibel warst du jetzt 19?
Nee, das ist nicht das zweite Treibel.
Nee, das war ja so. Also ich habe mir dann damals diese zwei Buchstaben da tätowieren lassen.
Genau, ja.
Und kurz danach, das muss sogar im selben Jahr gewesen sein, haben wir uns dann alle kennengelernt. Also Sebastian und sein Kumpel, Manuel Matto.
Grüße.
Herzliche Grüße. Und dann war ich mit Manuel zusammen. Und dann ging das los, dass ich haben Sebastian und Manuel tätowieren lassen. Und in dem Zuge habe ich mir dann quasi auf Wunsch von Manuel da so ein Treibel drumrum basteln lassen von Lucky.
Aus dem Fantasy-Tattoo in Kreuzberg.
Genau, von dem Sebastian auch sein erstes Tattoo hat.
Ja.
Was hast du?
Ich habe einen teuflischen Dämon auf dem Oberarm.
Ist das dieses, wo ich immer denke, ist ein Herzengelbes?
Was?
Ein Herz?
Ja, das.
Diese gelbe Borkenrinde, wo ich immer denke, das ist so ein gelber Baum.
Also für mich ist es eindeutig ein Dämon.
Okay.
Ich sehe hier so ein roter, hier richtig oben.
Zeige ich dir später mal.
So. Also hattest du Initialen auf dem Po, was dann in ein Tribal eingearbeitet wurde und das Tribal vorne auf dem Bauch.
Genau.
Ja. Ging es denn dann weiter?
Dann ging es weiter, dass ich habe ja mit Manuel in Berlin gewohnt und Sebastian hat in Finsterwalde gewohnt und du hast dann angefangen im Artcore Inc. oder hast zumindest da angefangen mit den Leuten abzuhängen und hast dann da so und genau dadurch, dass ja ständig überall Tätowiermagazine rumlagen, fand ich dann damals diesen ganzen Handpoking-Kram ziemlich geil und Grüße an Kevin
Pankowski
aus Finsterwalde. Kevin hat damals diese Handpoking-Sachen gemacht, also tatsächlich ohne Maschine. Und dann habe ich mir im Artcore Inc. einen Termin bei Kevin gemacht und Sebastian hat quasi das Motiv dafür gemalt. Eine Sonne und dann war jetzt mal so die Frage, was machen wir in die Sonne rein? Und Sebastian war dann der Meinung, wir machen da ein Auge rein und dann, ja, okay, habe ich das halt so, ich hatte ja mal nicht so viele Ideen, mir ging es ja eigentlich darum, dass ich halt irgendwie cool tätowiert bin, ich hatte da noch nicht so ganz krasse Ansprüche und so eine Sitzung, also man hat ja früher eine Tätowierung nicht in einer Sitzung gemacht, es hat ja immer alles mehrere Sitzungen gedauert und dann hatten wir angefangen mit der Sonne, mit den Strahlen. Zur zweiten Sitzung fand ich dann das Auge nicht mehr cool genug und habe dann Kevin gefragt, ob er nicht dann lieber einen Schädel reinmachen kann. Weil aber schon irgendwie so die ersten Umrisse von dem Auge da war, musste er dann da irgendwas kreieren und deswegen sieht dieser Schädel halt auch so ein bisschen alienmäßig aus. Genau, und das war dann quasi meine zweite Tätowierung, diese Sonne mit einem Alien auf dem rechten Oberarm.
Wie findest du die jetzt?
Immer noch richtig geil.
Ja?
Ja, total. Also ich finde ja diese Dotworks-Sachen, die werden halt mit den Jahren immer geiler und das hat, also finde ich super, das Tattoo. Also einmal, weil es natürlich richtig, richtig guter Künstler gezeichnet hat damals, der Sebastian Lomaschke und weil Kevin.
Ist das nicht eine Kooperation gewesen, dass das Manuel den Schädel noch gemalt hat?
Hatte Manuel den gemacht? Oh, das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube ja.
Also du warst auf jeden Fall zu der Zeit mit Matto zusammen.
Ich war mit Matto zusammen, genau.
Und wie fandst du das, mit dem Tätowierer zusammen zu sein?
Na, damals war er noch kein. Nee, damals war das, ging ja dann erst so los alles. Wir sind ja nach Berlin und er hat ja dann quasi da so ein bisschen erst angefangen. Er war ja quasi Tattoo-Azubi. Ja, jetzt in diesen Tattoo-Shops abzuhängen, fand ich eigentlich immer nicht ganz so geil. Das waren ja alles so Biker-Läden und das war dann nicht so ganz mein Ding. So. Also diesen ganzen Kram, das hat mir immer Angst gemacht. So, und deswegen habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Genau, Manuel hat dann angefangen, da zu tätowieren, und das habe ich, Manuels zweite Tätowierung, die er gemacht hat, die habe ich auf meinem linken Oberarm.
Was ist das?
Marienkäfer?
Das ist ein Marienkäfer und eine böse, fleißige Biene.
Ich höre da eine Story raus, die dahinter war.
Gibt es da wirklich eine Story?
Nee, gibt es keine wirkliche Story.
Ist er der Marienkäfer und du die böse, fleißige Biene?
Der, die böse, fleißige Biene, die bin ich wahrscheinlich ich, ja. Wer dieser Marienkäfer-Typ ist, das weiß ich nicht. Mhm.
Genau. Das war damals auch nicht wichtig, ne? Also das, die, eine Story, ein Inhalt zu der Tätowierung?
Nö, war mir damals nicht so wichtig. Also ist auch bis heute nicht so super wichtig für mich.
Nee, ich habe auch bei dir den Eindruck, dass das immer nicht so...
Also es ist so intuitiv, ne? Irgendwie so, entweder kann ich da so mitgehen oder nicht. Macht da.
War das schon klar damals, dass du irgendwie relativ voll sein willst? Also du bist ja nicht so super voll. Du hast die Beine und die Arme und den Bauch. Aber du hast jetzt nichts auf dem Rücken, ne?
Doch, auf dem Rücken habe ich und Dekolleté.
Manuels dritte Tätowierung dürfte das sein,
Manuels
oder?
Achso, nee.
Schädel mit Schleife und Bittersweet.
Nee, da hat er dann, glaube ich, schon mehr gemacht.
Ah, okay. Mal dein Dekolleté. Ach ja, stimmt. Ihr habt ja, finde ich, alle den gleichen... die gleichen Chestpiece.
Ja, das ist eine Partner-Tätowierung zwischen mir und Franzi gewesen. Das liegt daran.
Nee, Lars hat nämlich auch sowas, ne?
Lars hat selber sowas?
Lars hat auch, also ein ähnlich aussehende.
Ja, hat auch ein Herz, ein brennendes Herz mit Flügeln auf der Brust.
Ja.
Genau, und dieses besagte Chestpiece, war das dann die nächste Tätowierung? Nee, ne?
Warte mal. Danach kam Manuel. Doch. Doch. Dann war ich ja irgendwann nicht mehr mit Manuel zusammen.
Sondern mit Sebastian.
Bin irgendwann mit Sebastian zusammengekommen.
Der eigentlich mit deiner Schwester vorher zusammen war.
Auch ja.
Grüße. Ist an Kathi. Nö. Ja, jetzt nicht mehr.
Nein. Das war halt damals so.
Im Cottbus.
Ja.
Wir gucken jetzt.
Gibt es da was auszusetzen? Das hast du doch bestimmt in deiner Biografie auch drin.
Nee.
Nee. Genau, und dann bist du, was war die nächste Tätowierung?
Genau, die nächste Tätowierung war dann mit dir zusammen, du hast dann, nein, die nächste Tätowierung kam ja von dir.
Uhu, darauf wollte ich hinaus.
Genau, da Sebastian war ja auch, warst du da Tattoo-Azubi? Ja,
na, klar.
2004 warst du Tattoo-Azubi und da habe ich mir von dir so auch, was ist das, New School? Ist das New School?
Auf jeden Fall.
Sieht so aus. Naja, zumindest habe ich auf der Wade einen Schmetterling, der in den Flügeln Schädel hat. Und so Spinnnetze und,
oh, das Sterne. Das qualifiziert sich. Es ist ein Schmetterling, der einen Schädelkörper hat und in den Flügeln zwei Herze.
Ach so, ich sollte es mir nochmal angucken. Nein, das ist so eine Stelle, die sieht man nicht so oft. Kennt man ja. In rosa.
Ja.
Und deine Initialen hast du mir auch dazu tätowiert.
Eigentlich selber? Also habe ich das gesagt oder hast du dir das gewünscht? Das ist eigentlich auch schön schräg.
Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, ich habe es gesagt.
Genau. Und dann kamst du kanntest dich ja schon so ein bisschen aus in der Tattoo-Szene und wolltest dich gern von Lars Uwe tätowieren lassen. Und dann
Grüße.
Grüße an Lars, genau. Und du hast mir dann vorgeschlagen, ob wir nicht zusammen, ach was weiß ich. Zumindest haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir uns zusammen das Dekolleté von Lars machen.
Ja.
Genau.
Da bist du dann irgendwie nach der ersten Sitzung, bist du dann irgendwie vom Bahnhof gekommen, habe ich dich abgeholt. Und dann kam sie mir schon mit so einem ganz freudestrahlendes Gesicht. Ich sage, zeig mal her. Und hat es ganz stolz gezeigt. Und dann meinte sie, ich glaube, ich lasse mich nie wieder von jemand anders tätowieren. Und mein Herz ist gebrochen.
Oh, hast du es so empfunden?
Weiß ich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass ich das gesagt habe.
Kannst du dich an die Sitzung noch erinnern?
Ja, an die Sitzung kann ich mich noch erinnern.
Du kannst es auch teilen, an was du dich erinnerst.
Ja, das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ich weiß, dass das Fenster offen war und es hat gezogen und mir war kalt.
Und deswegen kam sie so freudestrahlend am Bahnhof an.
Achso, das war ja dann ein paar Tage später. Nee, die Sitzung mit Lars, das war voll angenehm gewesen und ich kann mich noch erinnern, dass er mich dann abends, ich lag dann schon im Bett und dann hat er mich nochmal angerufen und mir nochmal erzählt, wie ich doch das Tattoo pflegen soll.
So am Nightliner hat er noch gearbeitet.
Genau,
damals,
hat er am Nightliner gearbeitet und da hatte ich ja dann erst, wir haben ja dann in der ersten Sitzung nur das Herz gemacht und dann in den weiteren die Flügel, ich glaube, es waren noch drei Sitzungen oder so.
Ja.
Genau, und da muss ich sagen, bin ich bis heute total froh, dass ich wirklich so ein schönes, klassisches Motiv auf dem Dekolleté habe. Mhm. So, weil das ist so zeitlos, das sieht einfach super aus. Und das habe ich dann vor Jahren, war das immer wieder so meine Erfahrung, als das mit den Tätowieren noch nicht ganz so etabliert war. Und wenn das dann so Leute, ich habe dann im Krankenhaus gearbeitet und dann, wenn Leute dann die Tätowierung gesehen haben, dann dadurch, dass die halt wirklich so qualitativ so hochwertig war, fanden das die Leute immer toll und schön. Und ich hatte immer Angst, dass ich da so anecke und dass ich dann Ärger kriege, dass ich tätowiert bin. Und ich dachte immer, ich muss das alles verstecken und so. Aber dadurch, dass das wirklich schöne Tätowierungen waren und nicht so eine schrottigen Sachen, war das dann auch für die Leute irgendwie, glaube ich, auch irgendwie ganz, ganz neu, dass Tätowierungen auch richtig gut aussehen können und künstlerisch sind und nicht einfach nur irgend so ein Schrott.
Nicht so ein schwarz-weiß, grau, so ein Wischiwaschi-Arm. Meine Eltern empfinden es ja immer von Weitem, als es ist einfach so eine blaue Masse.
Gibt's ja auch so eine Tattoos, ne?
Gibt's auch,
irgendwie krass.
Ja. Also nur so ein Matsch. Dann ging es weiter mit Lars, ne? Trotzdem.
Warte mal. Ich krieg das alles gar nicht mehr richtig zusammen. Also ich weiß, dass ich dann noch zwei... Ich
muss doch vorbereiten hier vorher.
Ach nee, das ist jetzt hier genau meine Tattoo. Meine Tattoo-Karriere in Tattoo-Lebenslauf, hier abgefragt wird damit, darauf war gar nicht so vorbereitet.
Okay.
Aber ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Elefant und kriege alle Fakten zusammen, die wir brauchen.
Okay.
So.
Super.
Höchstwahrscheinlich war die nächste Tätowierung mein Unterarm von Lars. Ein Dolch mit Flügeln am Griff. Der einen Schlangenkopf aufspießt. Genau. Hm. Noch nie gesehen.
Könnte auch ein Deep Throat sein, oder?
Und das war ja dann auch noch so eine Zeit für mich, so, ne, wann war das? 2000, müsste 2006 oder so gewesen sein. Da war so Unterarm-Tätowierung für mich immer noch so, ziemlich krasse Nummer gewesen und es war schon ein bisschen aufregend, so sich den Unterarm tätowieren zu lassen, weil so bis zur Ellbogen, das war dann schon so gängig gewesen, zumindest so in meiner Welt, aber Unterarm oder Hand oder Hals, das war ja, da war man schon richtig krass. Und da war das schon ein bisschen aufregender und da musste ich schon mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ich weiß noch, als ich früh wach geworden bin so und meine Augen geöffnet habe und diese Tätowierung gesehen habe, dachte ich einfach nur, oh geil, geil. Und ich habe es auch nie tätowiert, nie bereut.
Schön. Warum guckst du so?
Ich gucke ganz selig und freue mich auf deine nächste Frage.
Ach, schön. Nee, ich will ja immer noch erstmal nur wissen, wie es weitergeht.
Wie
damit wird das alles, damit man sich das jetzt vorstellen kann, wie Franzi aussieht. Wenn man sie im Podcast nicht sehen kann.
Stimmt.
Weißt du? Du hast ja auf der anderen Seite auch so einen schönen Arm. Der ist aber von...
Der ist von Matthias... Ja. Nein, der ist von Matthias Böttcher.
Das lasse ich raus. Sorry.
Nee, doch, von Björn hat sie ja auch eine Tätowierung. Genau. Auf
also
der Rückseite.
Ich kann ja mal einfach jetzt durchgehen. Ja. So, ich habe dann noch eine Schnecke im Innenarm.
Von Lars.
Von Lars. Und... Nein, und dann hast du mir ja irgendwann hier meinen Ellbogen gemacht. Das muss ja vielleicht noch vom Unterarm gewesen sein. Ich weiß es nicht. Dann habe ich einen Ellbogen von Sebastian, eine Rose mit...
3 Sitzungen, 4 Stunden. Ich habe die gequält.
Schlimmste Tätowierung, glaube ich, mit ever Ellbogen.
So lange gebraucht damals.
Und Füße. Aber da habe ich wirklich geheult. Mhm. Da hatte ich echt das Gefühl, er sitzt mit Hammer und Meißel da und bearbeitet meinen Ellbogenknochen. Ganz schlimm. Mhm. Genau, also dann... von Sebastian die Rose am Ellbogen und ein Diamant von Björn am Unterarm. Und den rechten Arm habe ich überwiegend von Böttcher. Nein, ich habe mir ja damals doch sogar im Artcore-Ing von Matze
die Hanya-Maske.
Hanya-Maske noch im rechten Innenarm tätowieren lassen. Genau, weil zu einer gewissen Zeit lang fand ich zum Beispiel die Sachen von Sebastian immer nicht so geil. Da hatte ich keinen Bock, mich da von Sebastian tätowieren zu lassen.
Welche Zeit war das?
Die New School Zeit.
Das war so 2011. Das war so nach unserer ersten Tochter, nach Lotti. Habe ich mir dann von Matze den Arm weitestgehend machen lassen. weil von, die fand ich halt immer übelst geil.
Matze?
Matthias Böttcher. Matthias Böttcher.
Grüße!
Ja, genau. Matthias und Sebastian haben ja da das Lobrot zusammen gehabt. Und wir waren ja befreundet und ich fand die Sachen von Böttcher halt immer richtig cool. So. Und ich hatte halt Bock auf coole Tätowierungen und Sebastian hat auch so viel Gesichter gemacht und so, das war auch alles nicht meins. So, ich hatte keinen Bock, ich wollte mal so Tiere und Pflanzen und das fand ich irgendwie alles cooler. Oder das damit wusste ich, kann ich irgendwie länger gut leben. Genau, und dann habe ich auf dem Arm von Matze einen Käfig, einen Vogelbauerkäfig mit einer geöffneten Tür, mit einer geöffneten Tür, eine Rose, ein Buch mit Kerze und Indianerfeder.
Ich bin auch ganz froh, viele Ideen, dass wir die nicht umgesetzt haben. Ich kann mich erinnern an ein kleines, dickes Mädchen, was eine rote Katze in den Arm hält und ganz lustig über eine Blumenwiese springt, hatte ich fürs Bein geplant.
Genau.
Also,
und einen Unterwasserarm.
Also es sind so einige Ideen gewesen, wo ich sehr froh bin, dass die nicht umgesetzt wurden.
Aus der Motivation heraus, dass man es so gerne mal irgendwo machen wollen würde,
da, genau.
Und die Freundin immer jeweils sich ganz gut dafür eignet.
Exakt, damals war so dieses Portfolio aufhübschen, ja, finde ich schön. Ja.
So.
In meine ersten Jahre bestanden aus Portfolio aufhübschen.
Ja.
Ja, dann kam Tätowierung dazu von Adde aus Schweden, das ist ein Freund von Matthias Böttcher gewesen, der dann
bei Insta
oder
jetzt
auch von uns ein Freund, wir waren da zu Besuch und die waren bei uns.
Bei Insta jetzt Soma 6.2.
Mhm. Genau.
Und Grüße.
Ja, liebe Grüße.
Was heißt denn Grüße auf Schwedisch? Ich kenne nur Tack. Egal, weiter.
Und von ihm habe ich mir dann ein Schmetterling auf der anderen Wade machen lassen, so quasi das Pendant zu Sebastians. Und von ihm habe ich auf dem Oberschenkel eine große Schlange mit Blüten.
Mhm. Kundalini.
Genau. Und das ist auch mit einer meiner absoluten Lieblingstätowierungen. Die finde ich richtig geil.
Dann hast du von den jetzt verstorbenen Steve Burton noch eine Tätowierung.
Genau. Auf meinem Schulterblatt eine Katze.
Ruhe in Frieden.
Und auf dem anderen Schulterblatt dann auch noch von Matthias Böttcher ein
Tempellöwe.
Tempellöwen. Genau.
Und auf deinen wunderschönen Händen?
Auf meinen wunderschönen Händen habe ich die Schrift von Sebastian und die Schwalben von Matthias Böttcher und auf meinen Füßen habe ich von Sebastian eine Spinne und ein Krebs. Die finde ich auch richtig schön. Das sind auch mit meiner Lieblingstätowierung.
Die Hände von Frenny kann man sich zumindest im Descriptive Anatomy Buch von Verena anschauen.
Hey,
genau,
ne? Matroschka. Gute Verlinkung.
Ne? Ja. Ja, und nee, weil es sagen ja auch immer so viele, dass deine Hände so schön sind.
Ehrlich?
Diese beiden Tattoos.
Ja, ja, finde ich auch schön.
Diese beiden Schwalben sagen immer ganz viele, dass die einfach echt toll sind.
Ja, ja, ich finde es auch echt toll.
Und auch nicht so von, nicht das mit dem, das nicht einfach oben drauf sind, sondern die da an der Seite, ja, am Daumen platziert sind.
Mir fiel oft, dass du meintest, dass du nicht mehr so viel Bedeutung in die Tätowierung legst, aber die letzten Tätowierungen sind jeweils Tarotkarten und Maria Magdalena und Jesus. Das finde ich schon sehr bedeutungsträchtig.
Ja, also irgendwie sind wir, naja, ich war ja dann an irgendeinem Punkt, wo ich dann noch gar nicht mehr so Lust hatte, mich tätowieren zu lassen, weil, also jetzt so rein optisch, mir geht es immer darum, dass das so irgendwie ausgewogen aussieht. Und irgendwann erreicht man ja so einen Punkt, wo man entweder aufhört, mhm, oder richtig weitermacht. Mhm. So. Und
wo bist du jetzt? Bei welchem Punkt?
Ja, also zum Beispiel an den Beinen bin ich jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich jetzt weitermachen muss. Wo es jetzt schon zu viel ist, um aufzuhören. Und aber auch noch sehr viel Platz ist.
Mhm.
Und dann hatte ich jahrelang überhaupt keine Lust mehr, mich tätowieren zu lassen und hatte doch keine Ideen und weiß ich nicht.
Die Schwangerschaften waren ja auch dazwischen.
Ja, genau. Ja. Und dann hat aber Sebastian seinen Stil geändert und mir haben die Sachen immer mehr gefallen und ich habe immer mehr Lust bekommen, doch wieder was von Sebastian zu machen. Oder genau, und dann hatten wir noch hier oben auf den Schultern, mhm, die Blüten gemacht. Und dann haben wir jetzt eben angefangen mit den Beinen. Na, meistens kam dann so durch so ein durch diese spirituelle Entwicklung, ist irgendwie so ein bescheuertes Wort, aber ich habe mich halt mit diesen Themen auseinandergesetzt und da und in diesem Zusammenhang sind mir halt einfach gute Motive immer, ja, wieder gekommen oder beziehungsweise so Sachen, an die ich mich einfach dann wirklich erinnern wollte, die ich so festhalten wollte und die dann, und Sebastian, der ist ja dann in der Lage, wenn ich dann da so einen Impuls rausgebe, dass ich, ich will jetzt hier was mit diesem Thema und dann verbinde ich das Bild damit und Sebastian macht dann halt da ein richtig cooles Motiv draus und dann, dadurch ging das dann halt irgendwie weiter.
Ich brauche ein warmes Motiv.
Was?
Die sind nicht immer cool, meine Motive. Ich wollte jetzt gerade wegen dem Wort
geguckt,
Anstoß nehmen.
Ich habe gerade geguckt, ob du dich geschmeichelt fühlst.
Weiß ich gar nicht. Ich habe nur das Wort cool gehört und dachte mir, oh, das passt nicht zu mir.
Was wollte ich sagen? Genau, hast du diese Entwicklung hin zu den Tarot-Sets, die er dann gemacht hat, das fandst du dann auch wieder schöner?
Ja, das hat dann mehr wieder so meinem Stil entsprochen. Und jetzt mittlerweile habe ich sogar, oder haben wir auch beide richtig Lust auf Schwarz-Grau-Tätowierungen. Wir machen jetzt irgendwie nur noch Schwarz-Grau. Also einmal, weil es auch so schnell geht. Ich bin noch an dem Punkt, wo alles, was länger als 2 Stunden geht, habe ich echt keinen Bock mehr. Und diese Schwarz-Grau-Sachen, die gehen halt so zackig. Also zumindest bei Sebastian, der ist ja so richtig schnell und
geworden, im Gegensatz zu früher.
Und das macht dann auch Spaß, so wenn man dann nach 2 Stunden schon ein richtig sattes Motiv wieder hat.
Wirst du dich nur noch von Sebastian tätowieren lassen? Oder gibt es Tätowierer, wo du Bock hättest, wieder oder mal hinzugehen? Oder beschäftigst du dich überhaupt mit anderen Tätowierern?
Nee, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit anderen Tätowierern, was nicht heißt, dass ich mich nicht von anderen tätowieren lassen würde. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, oder eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass ich schon wirklich eine persönliche Beziehung zu dem, also wenn ich mich von einem anderen tätowieren lassen würde, dann, weil ich irgendwie eine Beziehung zu ihm habe und dann auch irgendwie so ein Stück von ihm haben will. Was jetzt nicht heißt, ich habe ja viele Tätowierer, also dadurch, dass Sebastian Tätowierer ist, haben wir ja viele Tätowierer-Freunde, was jetzt nicht heißt, dass ich mich, wenn ich mich nicht von diesen Leuten tätowieren lasse, dass sie mir nicht am Herzen liegen. Aber meine nächste wunderbare Tätowierung, Polly, wird vielleicht von dir sein.
Ach ja.
Hast du wieder vergessen?
Das habe ich vergessen.
Ja. Du hast noch.
Ich freue mich, aber jetzt bin ich doch schon wieder aufgeregt, wo ich dran denke.
Ja. Mir fiel noch ein, dass wir ja mit Tim Eisenträger und Ronja Block auch nochmal so eine Ritual-Tätowierung gemacht haben.
Genau, diese ganzen so eine Handpoking-Sachen.
Ja. Die hat das noch nicht aufgezählt.
Ach, genau. Ich hätte mich hier nackt hinsetzen müssen, ja, damit das irgendwie alles ein bisschen besser funktioniert, oder?
Ja, ich bitte drum.
Und dann so abhaken.
Du hast auf jeden Fall eine Handpoking-Sonne.
Oh, Handpoking-Sachen habe ich, genau, habe ich von Ronja ein Dreieck. Dann hat mir damals ein Kumpel den Schriftzug gemacht.
Hast du nicht Oi-Oi?
Einmal Oi von meiner Freundin.
Ja.
Maria, Grüße.
Und von Tim Eisenträger, da haben wir uns ein Partner-Tattoo gemacht, quasi letztes Jahr Silvester. Das
Auge des Ra, oder, ne?
Genau.
Das sind alle.
Handpoking-Sachen? Ich glaube, ja.
Das war auch so im Wohnzimmer, natürlich, weil Ronja dabei war, mit Räucher, Hokuspokus und allem drum und dran. Uns dann zu viert, fast im Kreis, mit einer Nadel tätowiert. Ganz besondere Stimmung.
Genau, mit diesen Handpoking-Sachen habe ich auch ein paar Freundinnen tätowiert oder auch Freunde. Das hat mir auch Spaß gemacht. So. Da habe ich dann auch mal natürlich überlegt, ne, so als Tattoo-Ehefrau spielt
fragen,
man ja mal mit dem Gedanken.
Gab
nee, aber
es jemals diesen, also einen ernsthaften Gedanken, weil ich habe immer das Gefühl, du bist jetzt nicht so mega into it, also weder bei der Bewertung von Sebastians Zeichnungen, noch dass du da jetzt so, du hörst jetzt auch nicht jeden Podcast, das ist nicht schlimm, ich meine nur, du bist jetzt nicht so dauer-supportive und an jedem Projekt von Sebastian dran.
Also, nee.
Und deswegen die Frage, ob du jemals wirklich Ambitionen hattest, vielleicht auch Tätowiererin werden zu wollen oder ob sich das auch nie so doll interessiert.
Nee, eigentlich wussten wir mit Sebastian schon beide immer, dass ich es wahrscheinlich nicht so ausdauernd genug bin für eine Tattoo-Karriere. Nee, also ich bin da wirklich für so eine kleinen Sachen sowas. Also da fehlt mir einfach die Geduld. Ich kann so schnell, zackig, ja, grob arbeiten bis zum bestimmten Punkt und dann ist gut. Und da wäre jetzt eine Tattoo-Karriere für mich irgendwie nicht in Frage gekommen.
Mhm. Wir hatten irgendwann mal, hat man gesagt, weil immer mehr Freundinnen gefragt haben, ob sie ein Tattoo haben können. Dachte ich mir, wenn ich ihr die Vorlagen zusammenstelle, also praktisch mit meinem Know-how sage, wie groß die Vorlagen sind und ihr so ein Kit zusammen mache, dass das könnte sie machen.
Das ist auch so effektiv gedacht, ne?
Wie effektiv?
Na, dass sie dir das, also dass sie deine Sachen dann sozusagen nachschlägt.
Nee, das sind eher so allgemeine Symbole, aber so. Manchmal kommt es ja halt auch drauf an, wie ist die Größe oder dass es tätowierbar ist. Und da scheitert es ja meistens, dass in der Laientätowierung hässlich wird, weil das einfach eine schlechte Zeichnung ist und dass das einfach nur so übernommen wurde. Das war der einzige Versuch, oder nicht Versuch, oder der hat hier so ein Flashbuch zurechtgemacht, wo die da drinnen sind, mit Bedeutung von ihr geschrieben.
Also das Kit gibt es bis heute noch, dieses Flashbuch
gibt es bis heute noch.
Und tatsächlich bin ich einsatzfähig und es macht mir auch Spaß. Also Polly, ich kann ja auch nochmal gern ein Tattoo machen.
Super.
Aber ich würde es jetzt nicht hier groß anpreisen und...
Wer jetzt trotzdem vermarkten. So fame-mäßig von Franziska Domaschke eine Tätowierung will, ah, der schreibt ihr einfach mal.
Schreibt mir einfach, genau. Mal gucken, ob sie es einrichten lässt.
Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich überlege gerade, welchen Switch ich als erstes mache, weil ich habe so viele Themen im Kopf. Ich bleibe mal noch ganz kurz bei dem Tätowieren oder beim Zusammenleben mit einem Tätowierer.
Das ist meine komplette Aufmerksamkeit.
Ja, jetzt bist du da. Nee, ich fand es so spannend, weil wir haben ja letztens zusammen über so Bewerbungssachen gesprochen. Und dann ich fand es so krass, dass wir so ein bisschen herausgestellt haben, dass du ja auch so ein ganzes Environment für Sebastian geschaffen hast, muss ich mal sagen, was ihn auch dazu befähigt, das zu arbeiten, was er arbeitet wiederum. Also ich finde, ihr seid schon in so einer krassen Symbiose zusammen, wo er seine effektiven Arbeitsweise ausleben kann, weil du auch für sehr viel drumherum sorgst, damit das so funktioniert. Weil ihm, finde ich, ganz schön viele Aufgaben auch natürlich teilweise abgenommen werden können.
Eigentlich alle, außer tätowieren. Ich
sagen,
alle.
Also Sebastian
muss eigentlich nichts machen. Also ja. Er ist nicht konfrontiert mit, glaube ich, typischen Paarproblemen.
Paarproblemen sind wir konfrontiert, aber nicht mit familiären Problemen,
ja,
sagen wir
mit
mal so.
Ja, nicht mit Geschirrspülmaschine und so ein Thema.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einkaufen war.
Und ob er eingekauft hat jemals, genau. Naja, so ungefähr, ne?
Ja, ist so.
Genau. Also wir haben ja zwei Töchter.
Genau.
Die sind jetzt mittlerweile 9 und fast 12. Und dementsprechend seit 12 Jahren, vorher vielleicht auch schon, lebt Sebastian quasi wie in einem Hotel.
Ja. Vorher haben wir uns kaum gesehen, das hat man schon mal festgestellt. Du warst im Schichtdienst in einem Krankenhaus und ich war Workaholic-Tätowierer und wir haben uns nur sonntags gesehen beim Auskatern. Na gut, Samstagabend das vielleicht dann feiern.
Ja. Genau. Was hast du gelernt?
Ich habe mal Koch gelernt und dann habe ich lange in der Pflege gearbeitet, habe dann nochmal eine Krankenschwester-Ausbildung angefangen und bin da schwanger geworden.
Also eigentlich die drei perfekten Berufe.
Genau.
Diätassistentin auch noch.
Stimmt. Genau, also das hat sich dann so ergeben, dass Sebastian quasi das Finanzielle übernommen hat und ich alles andere.
Habt ihr euch darauf an irgendeinem Punkt geeinigt, richtig? Oder hat es sich organisch ergeben?
Na doch, na irgendwie schon.
Organisch ergeben, würde ich sagen.
Genau, also ich hatte ja einen gewissen Anspruch, ne? Ich wollte nicht, dass meine Kinder mit einem Jahr in den Kindergarten gehen und dann hat sich das dann so ergeben, das war klar, die gehen nicht in den Kindergarten, also bleibe ich zu Hause, also gehst nur du arbeiten und dann war relativ schnell klar, dass je mehr ich dir abnehme und je mehr Freiraum Sebastian hat, desto leichter und besser kann er arbeiten und verdient dann dementsprechend genug Geld für die gesamte Familie und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ins Krankenhaus gegangen wäre oder in so einen Standardjob.
Das gab aber einen Versuch am Anfang. Also nachdem Lotti geboren war, wolltest du nochmal arbeiten gehen? Und da haben wir festgestellt, das geht gar nicht. Also in einem normalen Job verdient man so wenig, also ich kann da nicht weniger arbeiten. Und dann war eher so eine Vernunftssache. Bei mir kommt mehr Geld rein.
Also es lohnt sich nicht, dass sie... Tatsächlich. Ein paar Stunden schrubbt, in denen sie dann 300 Euro verdient.
Ich hab nicht aufgehört, weil es zu wenig Geld war, sondern weil ich Lotti nicht in den Kindergarten gehen wollte.
Achso, ja, das war der Hauptgrund.
Nachdem ich sie den dritten Tag abgegeben habe, bin ich heulend auf Arbeit und habe gesagt, ich habe heute mein Kind enttäuscht, ich muss kündigen.
Aber ich hätte ja auch zu Hause bleiben können beim Kind, aber aufgrund der finanziellen Verhältnisse wäre das wirtschaftlicher Wahnsinn gewesen.
Wie fühlt sich das an, die letzten 12 Jahre zu Hause gewesen zu sein?
Also zu Hause hört sich jetzt krass an. Ja, also es war, also ich bin dankbar, dass ich...
Sie durfte doch raus.
Die Möglichkeit hatte, mein bisschen schräges Mutterideal tatsächlich so auszuleben. Also das habe ich schon in meiner Umgebung festgestellt, dass ich da schon sehr privilegiert bin, dass ich meine Kinder nur dann in den Kindergarten bringe, wenn ich Bock habe oder wenn die Kinder Bock haben, sagen wir mal so. Und an irgendeinem Punkt wurde dann aber die Freizeit mehr so. Also als dann die Kleine in die Schule gekommen ist, war ja dann irgendwie mehr Freizeit. Und dann war schon klar, irgendwie, jetzt brauche ich doch irgendwas, was mich noch füllt. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es halt immer nur relativ feste Zeitfenster sind. Und da ist es schon für mich bis heute eine Herausforderung zwischen allem, was ich hier so zu organisiert habe. Also im Grunde versorge ich ja 3 Leute und da dann noch zu gucken, wie kriege ich da jetzt meinen eigenen Kram noch so, dass ich eine Erfüllung finde. Und ja.
Was heißt ein schräges Mutterideal? Wie wird das definiert? Also ich stelle jetzt mal ich weiß es natürlich, falls sich ein Hörer das fragt.
Wollte ja damals meine Kinder nicht in den Kindergarten geben und eigentlich auch am liebsten nicht in die Schule. Aber in Deutschland gibt es eine Schulpflicht, deswegen und wir keine Lust hatten, das Land zu verlassen. Also die Idee stand tatsächlich im Raum, ob wir aus Deutschland weggehen. Weil
was hätte man denn für ein Land nehmen können?
Dänemark.
Achso, da gibt es keine Schulpflicht. Oder?
Homeschooling gab es da,
glaube ich. Ja, es gibt so Länder, da gibt es dann nur eine Bildungspflicht und keine Schulenpflicht und dann gibt es da so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten. Aber ganz am Ende war uns auch klar, dass wir jetzt hier nicht so die Globetrotter sind. Wir sind schon ganz schöne
Heimscheißer.
Genau. Hab dann aber natürlich eine super freie Schule hier in Berlin gefunden, die tatsächlich die schon dieses Unschooling-Konzept in dem Sinne hat. Und das war dann eigentlich perfekt.
Die Netzwerkschule in Berlin-Friedrichshain.
Ja. Wo beide Kinder gehen und wo wir alle so glücklich mit sind.
Alle auch.
Alle, ja. Also wenn keine Schule ist, sind die Kinder so traurig, wenn Ferien sind. Als Lockdown war, haben die halt ihre Freunde vermisst. Ne? Mhm. Ja.
Vorher war Arbeiten auch nicht möglich wegen dem Stillen. Also ich meine,
genau, ich habe halt meine Kinder, jedes Kind 3 Jahre lang gestillt. Und da,
ja, schwierig
wo geworden. Kam dieser ganze Impuls her? Also das, irgendwann muss ja mal angefangen haben, dass du dachtest, oder in der Schwangerschaft oder so mit dem ersten Kind?
Nee, in der Schwangerschaft, nö, da war jetzt nur so, okay, vielleicht Familienbett und Tragen so. Und
was ja aber auch schon.
Genau, das war dann schon so die ersten Ideen. Und mit dem Stillen, das kam dann eigentlich erst so auch so nach 3-4 Monaten. So, ich habe dann so die ersten guten Ratschläge bekommen, wie man denn stillt und wie man denn das genau macht mit den Kindern. Und dann hat so mein Mutterherz schon relativ schnell gemerkt, oh nee, das geht irgendwie gar nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht mein Kind ins Bett legen und das so lange schreien lassen, bis es eingeschlafen ist. So. Weil mir wurde gesagt, es darf nicht an der Brust einschlafen ab einem bestimmten Alter und ach, alles so eine Geschichten. Und ich muss einen Rhythmus einhalten und das, ja. Und dann habe ich angefangen, mir da so alternative Infos zu holen. Das war vor 12 Jahren auch noch nicht ganz so, ne? Wie heute gibt's halt, kommst du über Insta und über Facebook, gibt's super viele Blogs und ganz viele Bücher zu dem Thema. Mhm. Und das war vor 12 Jahren, war das dann noch gar nicht so leicht. Da gab's so 2 Blogs oder so zu diesem Thema. Und dann, genau, habe ich von so einer Stillberatung, die hat mir dann Bücher empfohlen und dann ging's los.
Lalesch-Liga war das, ne?
Genau, die Lalesch-Liga. War mir erst super peinlich gewesen, bei einer Stillberatung anzurufen, weil ich dachte, so eine Hippie-Scheiße mache ich nicht. Hab's dann aber doch gemacht, ganz, ganz heimlich, dachte ich, weil ich dachte, na gut, am Telefon sieht mich ja keiner.
Stimmt, damals war das auch noch so Hippie-Kram, das war auch uns nicht geheuer, das war immer alles so.
Ja, deswegen meine ich, weil zu der Schwangerschaftszeit oder dann Stillzeit wart ihr ja auch noch nicht spirituell.
Gar nicht.
Also, deswegen, da war der ja
Subkultur, versoffen. genau. Party,
Pärchen. Skinhead und Freundin und schwanger.
Das Skinhead-Ding war langsam weg, aber, ja, aber auf jeden Fall
noch. Aber immer noch so Hardcore-mäßig.
Genau. Und so, ne? Man ist ja nur zu Konzerten gegangen.
Genau.
Das war so die
Berlin-Saufen, Konzerte, ja. Schwanger ja. geworden. So.
Naja, ja, dann und dann kam so ein, dann, genau, und dann hat die mir halt eben Bücher empfohlen und verschiedene Blogs empfohlen und dann kam halt so eins zum anderen. Dann habe ich mich da reingelesen, diese Welt. Ich habe 1000 Bücher zum Thema Stillen, Familienbett, alternative Erziehungsmethoden, Schulsystem.
Veganismus ist da auch gekommen.
Also genau, wirklich da die ganze ich Nummer.
Noch mal so den Bogen schließen. Also kam dieses Ganze, weil das fand ich halt auch, als wir da diese Bewerbung da, als du das geschrieben hast, auch ganz spannend. Es ist ja nicht nur Versorgen von drei Menschen, sondern ich finde, du hast ja auch für diese drei Leute, also für deine Familie, so ein zusammen mit Sebastian so einen völlig neuen Lebensstil entwickelt habt ihr.
Total,
ja. Für euch ist es ja mittlerweile sehr normal. Wir merken es ja manchmal, wenn wir zusammen sind, dass der ist schon noch einfach völlig anders als meiner. Aber von Ernährung über Rituale oder irgendwelche Routinen, die ihr euch angeeignet habt, bis über was jeder an spiritueller Arbeit, Körperarbeit, Meditation und so weiter macht, das kam ja alles, also das hast du ja auch initiiert und dann habt ihr das ja euch alles zusammen irgendwie drauf geschafft und weiterentwickelt sozusagen. Also wann kam das? War das dann zu dem gleichen, parallel zu der gleichen Zeit?
Nee, das kam ja alles so Stück für Stück. Also ich habe dann damals so die Erfahrung gemacht, wenn man einmal so einen Schritt rausmacht aus diesem Mainstream, dann folgt so eins dem anderen so, ne? Also dann kam dann irgendwann diese, also mit diesen ganzen Erziehungsmethoden, oder Methoden klingt ja schon so bescheuert, aber eben wegzukommen.
Oder keinen?
Ja, oder wirklich, also es ging ja eigentlich um diese Bedürfnisorientierung, ne? Also so Stich- oder Schlagwort Attachment Parenting, bindungsorientierte Beziehung. Und dann kam so eins zum anderen und dann kam das Thema Veganismus und dann kommt das Thema Schule und dann kommt und dann wurde der Fernseher rausgeschmissen. Und dann wurde natürlich auch im Zuge, dass man sich mit diesen Erziehungssachen plötzlich auseinandergesetzt hat, hat man dann auch geguckt, okay, wie war denn das eigentlich bei mir als Kind so, ne? Das war dann, und dann kriegt man mal so mit, oh krass, wie bin ich denn eigentlich groß geworden? Und weil man ja dann darüber gelesen hat, wenn ich jetzt so und so mit meinem Kind lebe oder auf eine andere Art, dass das was mit dem Kind ja macht, mit der Entwicklung, mit der Bindung. Und wenn ich dann sehe, okay, ich bin so in der DDR auf eine bestimmte Art groß geworden, ich bin mit einem halben Jahr in den Kindergarten gekommen, ich wurde, keine Ahnung, 2 Wochen gestillt, war ja immer im Kinderwagen, hab nicht bei meiner Mutter geschlafen und so. Und dann ging es halt dadurch los mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass man dann mal sich bewusst gemacht hat, fuck, was ist denn mit mir eigentlich los? Aber wiederum glaube ich, dass auch dieser Wechsel zu Veganismus auch bewusstseinsmäßig überhaupt was mit den Menschen macht, dass man einfach das Bewusstsein erweitert sich in dem Moment schon ein Stück und plötzlich kriegt man einfach mehr mit, was mit sich passiert, was mit seiner Umgebung passiert und dann nimmt man plötzlich wahr, stopp mal, irgendwie was fühlt sich gerade nicht so stimmig an und dann will man halt rausfinden, was sich da nicht gut anfühlt und wie man das verändern kann und sucht sich Hilfe und dann kommt eins zum anderen.
Hat Sebastian da mitgezogen gleich oder habt ihr das versetzt voneinander gemacht oder war irgendwann klar, einer muss nachziehen, weil man sich sonst auch entfernt?
Naja, Sebastian ist so ein bisschen in eine andere Richtung, es lief so ein bisschen parallel, also ich habe dann, also durch diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, wie Frauen oder Mütter mit ihren Kindern gelebt haben und die auch, wo es auch immer um so eine Selbstreflexion ging und um so eine Persönlichkeitsentwicklung, kommt man ja dann auch zu so spirituellen Themen. Und Sebastian fing parallel dann an, plötzlich mit Tarotkarten. Also weiß ich noch, wie er mich dann angerufen hat und gesagt hat, ich habe mir ein Tarotkartenset gekauft. Und ich dachte nur, oh Gott, noch die Augen so verleiert. Ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Okay, lass mal eine Karte ziehen am Telefon. Nein, hat er den Turm für mich gezogen. Weiß ich noch.
Oh. Ja. Mit den rausstürzenden Menschen.
Ja, genau. Als Eröffnungskarte. Als Vorstellung des Tarots für sie. Fand ich auch gut.
Genau. Und Sebastian heißt dann irgendwie so in der Richtung.
Aber es ist eigentlich immer so ein Schlagabtausch. Mal ist der eine in der Entwicklung und exploriert und der andere muss nachziehen. damit irgendwie eine Nähe noch, oder was heißt muss nachziehen, will nachziehen, damit eine Nähe weiterhin ist. Und so war es, aber ich, naja, aber hauptsächlich ist es halt schon deine Arbeit und ich lasse mich schnell inspirieren.
Ja, ich teile ja dann die Sachen, ne? Ich mache das ja nicht, ich lese das ja nicht, mache das alles nur für mich, sondern wir sind ja, wir haben eine enge Beziehung. Das heißt, ich tausche mich ja mit ihm aus und erzähle ihm davon und dann ist es für ihn ja auch interessant und dann geht der ja automatisch da auch mit dann.
Ja, das ist auch so ein Input halt, ne? Wenn man es tätowiert, kann man ja immer wieder Klassiker tätowieren und da sind immer wieder Themen hochgekommen, die auch so in die Kunst reingeflossen sind. Deswegen ist das vollkommen richtig, du sagst, also das ist Nährboden für mich.
Ja.
Jetzt eine Muse wäre zum Beispiel eine harte Untertreibung. Also Nährboden ist es schon, inhaltlich wie auch formal.
Das Tarot, das du damit angefangen hast, war das dann auch eine spirituelles Hinschauen zu was Spirituellem oder war das zu der Zeit eher was spannende Motive entdeckt?
Und nee, gar nicht.
Deswegen das, mal Bock.
Nee, das war am Anfang auch noch so, ich mache mal privat und heimlich so ein ESO-Kram okay. mit, weil es immer noch ein bisschen peinlich war.
Aber
und
so richtig die tiefe Spiritualität in den Tarot, also diese ganzen Wahrheiten oder Informationen, die in den Tarotkarten steckt, die haben wir ja damals noch gar nicht so erkannt. Dann ging es irgendwie, okay, so ein Orakelkarten, was immer das eigentlich ist. Aber ja eigentlich erst, je mehr wir uns so entwickelt haben, dann versteht man das eigentlich auch, was die Karten eigentlich bedeuten und was man damit eigentlich macht und um was es da eigentlich geht.
Ja, ich war damals auch noch so voll so in politische Tätowierung, Veganismus oder sowas. Und da war dann so, oh Alter, jetzt hier so ein Spiri-Hippie-Kram wie Tarotkarten, das werde ich erstmal gar nicht veröffentlichen. Und das habe ich erstmal so eher für mich gemacht. Und später habe ich dann irgendwie Mut gefunden, das ins Tätowieren einfließen zu lassen. So.
Könnt ihr nochmal sagen, für alle, die sich jedes Mal wundern, wenn ihr Spiri-Hippie-Scheiß sagt, warum Hippie eigentlich negativ konnotiert ist bei euch?
Ja, durch die Subkultur. Ja, ne? Durch die Subkultur war halt, also irgendwie so, wenn du in Cottbus-Sachsendorf in der Platte oder in Cottbus-Sandow war das bei dir? Nee, war Ströbitz? Ströbitz. Groß geworden bist. Das
sieht doch alles immer so an, ey. Ne?
Passt schon.
Ah, Cottbus-Ströbitz.
So. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein Sprach. So eine Sprache, die so übrig geblieben ist, da musste man einfach, in Cottbus musste man halt einfach hart sein und da musste man.
Und da ist das alles hippie-mäßig.
Ja, da musste man richtig große Fresse haben und das steckt halt so drin.
Das steckt bei euch beiden auch echt drin, finde ich. Ja.
Genau, deswegen ist das ist zu weich gewesen oder zu nicht zu lächerlich, also immer die Gefahr, sich lächerlich zu machen, wenn man sowas reinbringt. Das war am Anfang schon diese Hauptproblematik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit gleich Werbung gelaufen bin. Das hat schon eine Überwindung gekostet. Oder immer erst, wenn ich die Sachen überprüft habe auf Inhalt, also auf, dass es fundiert ist, dann habe ich mich getraut, damit irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, oder dass man dann auch einfach eine Erfahrung immer mehr mit diesen Themen gemacht hat. Ne? War ja nicht so, dass man da jetzt einfach dass wir da ganz viele Bücher gelesen haben und dann, je mehr wir gelesen haben, ganz mehr wussten und dann darüber reden konnten, sondern an irgendeinem Punkt ging es ja dann tatsächlich in die Praxis und dann haben wir einfach gewisse Erfahrungen gemacht, wo wir gemerkt haben, was das eigentlich bedeutet. So, das ist nämlich ja nochmal ein Unterschied zwischen, also über Yoga zu lesen und Yoga zu machen. So.
Aber gab es so einen Leidensdruck? Weil ich glaube, irgendwann hast du es mir auch mal erzählt oder so, dass es so einen Moment dann gibt, wo, keine Ahnung, ob du gemerkt hast, dass er ganz schön fertig schon ist und du gemerkt hast, wo du ganz schön fertig bist und dass es schon so einen Schlüsselmoment gab, wo man irgendwas tun muss.
Ja, ja, genau. Also das kam schon eigentlich wirklich durch einen Leidensdruck, dass ich mit meiner Mutter Dasein sehr überfordert war. Also ich hatte ja auch nach der ersten Entbindung wirklich so postportale Depressionen und dadurch, dass ich das nie behandelt habe in dem Sinne, ne, hat sich das ja irgendwie alles so weitergezogen und das ging dann am Ende dahin, dass ich dann nach der zweiten Geburt oder als dann Hanni so 3 oder 4 war, wirklich fast in so einem Burnout drin gesteckt habe, also richtig fertig war.
Burnout ohne auf Arbeit.
Ja, das war quasi natürlich für mich die größte Herausforderung.
Ist ja wichtig, weil alle denken immer, Burnout ist irgendwie, wenn es denn jetzt egal, was es für ein Etikett hat, aber man denkt ja immer, jemand, der 12 Stunden arbeitet, hat einen Burnout.
Genau.
Dem ist ja nicht so.
Ja, und das war mir ja noch peinlicher. So, ne? Also ich bin nur Mutter und Hausfrau, bin den ganzen Tag zu Hause und habe dann noch einen Burnout. Hätte ich jetzt wenigstens so einen richtig krassen Job gehabt, ordentlich durchgeballert, dann hätte ich mir den ja wenigstens ordentlich verdient. Ja.
Aber ich muss sagen, dass dein Mutterdasein wirklich wie so ein Managerjob ernst genommen, also
24/7, mehrere Jahre, ohne Urlaub.
Also ein Beispiel ist zum Beispiel,
ohne Gehalt.
Wir haben Naja, wir haben...
Jetzt guckt er wieder so. Ich bin hier der Verdiener.
Nee, ich sage nur, das, was ich verdiene, das teilen wir ja. Ich habe ja nicht eine eigene Kasse und gebe dir. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen Kindergarten unten im Haus und Franzi war der Meinung, nee, der ist nicht gut genug, ich fahre die in einen Waldkindergarten eine Stunde entfernt, jeden Tag mit dem Auto. Also das meine ich so mit engagierten Mutterdasein. Man kann natürlich auch...
Praktisch effizient alles gestalten.
Man kann es sich aber auch richtig schwer machen.
Richtig schwer machen, aber wie du es vorhin gesagt hast, bedürfnisorientiert.
Ja, also ich habe natürlich mir das auch wirklich nicht leicht gemacht. So, ich hätte es mir auch leichter machen können. Ist mir jetzt im Nachhinein klar, war mir damals nicht bewusst, aber...
Und da kam das, also von diesem Aufwand dafür kam auch diese Burnout-artigen Depressionen oder Zustände.
Genau. Also das ging ja, dieses dauerhafte Stillen, Tag und Nacht und kaum schlafen und immer wieder jede Nacht mehrmals geweckt werden und dann wirklich von früh bis Abend mit diesen Kindern, das war für mich halt mega herausfordernd. Ich habe mir kein frei genommen, weil ich mal dachte, ich habe es nicht verdient, ich darf das nicht. Und selbst wenn ich dann mal frei hatte, ist ja nicht so, ich hatte ja auch Unterstützung zum Beispiel von meiner Schwiegermutter ganz viel.
Grüße! Sie nicht hören.
Hört sie deinen Podcast?
Nee, auf keinen Fall.
Oh. Aber vielleicht den. Ja, ich wusste auch dann nichts mit mir anzufangen. So, also ich wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt hier mit meinen...
Ach so, in der Zeit, wo
genau,
du mal
frei hattest. Wenn ich dann mal frei hatte, genau, wusste ich auch gar nichts mit mir anzufangen und habe dann gar keine Wege gehabt zu regenerieren, keine Möglichkeit so. Und das war dann für mich so, diese Erkenntnisse, was mir gefehlt hat, was ich gebraucht hätte, da bin ich dann später quasi da in dieses Studium gegangen, wirklich zu gucken... Wie kann man entspannen? Wie funktioniert das eigentlich alles? Wie funktioniert der Mensch, der Körper mit seiner Psyche, mit diesem Nervensystem und was braucht der eigentlich? Und habe dann selber eben viel ausprobiert und bin dann zum Thema Meditation und Yoga gekommen und habe dann wirklich ganz viele verschiedene Meditationsgeschichten ausprobiert und habe dann dadurch aber auch ganz viel Heilung erfahren. So. Und genau.
Hast du so eine Theorie, so aufgrund deiner Erfahrung, weil wir ja darüber auch schon oft gesprochen haben, warum man sich tätowieren lässt? So eine, hast du vielleicht nochmal so eine psychisch-geist-Körper-Theorie? Oder hast du eine für dich?
Na, früher war es, also für mich war es früher wichtig, richtig cool zu sein. Ich wollte richtig cool sein und da gehörten auch dann meiner Meinung nach Tätowierungen dazu.
Wolltest du cool sein oder hart sein? Was verstehst du unter cooler?
Na, eigentlich, cool? Also mein Sternzeichen ist Krebs. Und mir war dann auch schon früher relativ schnell klar, ohne dass ich mich jetzt hier schon groß mit Selbstreflexion beschäftigt habe oder so, dass der Krebs ist ja schon so harte Schale, weicher Kern. Und da habe ich schon immer gesagt, na, wenn ich so rumrennen würde, wie ich innerlich bin, würde ich nur aufs Maul kriegen. So, dann würde ich vielleicht mit geblümten Kleidern durch die Gegend laufen. Und deswegen habe ich immer Bomberjacke und Springerstiefel angehabt, weil ich mich damit sicher gefühlt habe. Hm. So, ja. Und da die Tätowierungen sind wie so ein Schutz für mich auch. So nach außen hin erstmal hier so, also mich quatscht man mal nicht einfach so an.
Hm. Oder in der Geschichte mit ist doch immer, dass du dann niedrige Erwartungen hast beim Gegenüber. Und weil du tätowiert bist, nach dem Motto, die Alte so. Kriegt ja gar nichts.
Ja, genau, die zugehackte Alte, die kriegt ja eh keinen klaren Satz raus und dann, die ist ja gar nicht so dumm, ist ja interessant. Mhm.
Überraschend, der Überraschungseffekt. Ja. Genau, aber, also hat so ein, was hatten wir letztens in irgendeiner Folge mit dem Spüren, sich nicht spüren und deswegen tätowieren lassen oder irgendwas manifestieren?
Ach, es gibt bestimmt 1000 Gründe und höchstwahrscheinlich hat jeder einen anderen, warum man sich tätowieren lässt, kann man bestimmt nicht pauschal sagen.
Gibt's was du an Tätowierern wie Sebastian beobachtest? Im Sinne von, wie die alle so drauf sind? Im Sinne von, warte, wie erkläre ich das jetzt? Na, dieses, also ihr habt ja das dann beide so ein bisschen vollzogen und es gab ja bei Sebastian auch so eine Art, naja, Burnout, aber
auf keinen Fall hatte ich einen Burnout.
Nee, Erschöpfungszustände, manchmal körperliche Leiden, die waren dann vielleicht erstmal nicht psychisch, sondern Also hast du das beobachtet richtig und ihn damit begleitet, wenn er sowas hatte? Weil die sind ja auch also diese Künstler-Workaholic-Typus. Da gibt es ja ein paar, da haben wir auch schon ein paar kennengelernt.
Also dass sie sich mit ihrem Job so kaputt machen.
Ja. Also hast du es beobachtet bei ihm?
Also was mir jetzt in letzter Zeit immer mehr aufgefallen ist, dass ich glaube, dass Tätowierer unheimlich unter Druck stehen. So, also ich meine, am Ende stehen das ja irgendwie auch alle und jeder in seiner Branche für sich und irgendwie so, ne? Aber ich merke, dass jetzt diese Instagram-Follower-Nummer und dieses ständig abliefern und sich immer wieder neu beweisen und sich noch übertreffen und nichts kopieren und das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend ist und dass sie halt mega unter Druck stehen. Also ich weiß nicht, ob sich das auf alle bezieht, aber irgendwie denke ich schon so. Und dass sich das natürlich, je nachdem, was man so für ein Typ ist, ne, bei den einen legt sich dann halt auf der Psyche nieder und bei dem anderen eher auf dem Körperlichen und bei anderen vielleicht auch beides.
Was war es bei Sebastian aus deiner Sicht?
Körperlich, auf jeden Fall.
Was hatte er?
Na, so mit Gelenken, Gelenkschmerzen, Rückenprobleme. Kopfschmerzen.
Kopfschmerzen, also Migräne eine Zeit lang. Gerade am Anfang in der Ausbildung hatte ich dann jeden Tag Migräne.
Hast du das zu, gab es eine Zeit, wo du das, also heutzutage reflektierst du das ja sofort auch mit psychosomatischem oder was steckt eigentlich dahinter? Hast du früher das lange genug wahrscheinlich gedacht?
Gar nicht. Ich habe noch nicht
mal. Das sind halt Rückenschmerzen.
Ich habe noch nicht mal gecheckt, dass meine Migräne immer 13 Uhr losgeht, kurz bevor mein Kunde kommt. Kein Zusammenhang gesehen.
Echt?
Ist halt eine Migräne, kommt halt, fällt vom Himmel, hat man halt Pech, kriegt man so. Mhm. Muss man halt Tabletten nehmen.
Regnet halt morgen.
Genau. Oder sowas, genau. Also ich habe es nicht mit dem Wetter gemacht, sondern eher so, ist halt so ein Kreuz, was man tragen muss und gibt ja Tabletten, brauche ich nicht machen.
Hast du das dann irgendwann, als du oder als ihr da so schon so ein bisschen bewanderter wart, dann immer in die Hand genommen, seine Wehwehchen und Körpersymptome schon einzuordnen und dann irgendwie da...
Ach, das weiß ich gar nicht mehr, wer dann die entsprechenden Bücher quasi angeschleppt hat, wo es dann um diese Themen ging. Das kann man gar nicht so trennen. Aber irgendwann kam man dann halt auch dazu, dass Krankheiten jetzt nicht einen zufällig anspringen, sondern dass man
Sprache
da
des Körpers sind. Ist das nicht von Tepperwein, der Buchtitel?
Ja, so steht's drauf. Ja. Oder was dein Organ dir sagen möchte.
Ja. Dass da schon oft ein Grund dahinter steckt. Und dass man dann gucken kann, wo kommt das her? Was will mir das sagen?
Zum Beispiel, jetzt ist ja auch mit dem Bandscheibenvorfall, das ist ja vollkommen klar, wenn man sieht, da ist Druck von außen, Last tragen, man geht nicht in die Knie, drückt dagegen, dass dann die Bandscheiben zusammengehen und dass ich vielleicht mal was an meiner Arbeitsweise oder natürlich auch an meiner Beweglichkeit, also Körper und Geist, beides irgendwie, das ist jetzt schon langsam durchgesickert.
Und reagierst du dann auch da drauf?
Ja, also ich hatte den Bandscheibenvorfall, hatte ich glücklicherweise oder passenderweise ersten Lockdown. Ja. Und da war dann der Lockdown eigentlich Kur für mich. Ich weiß nicht, was ich ohne Lockdown, ob ich mir tatsächlich die Monate freigenommen hätte. Aber das sind schon starke Schmerzen, wo man dann merkt, okay, ich habe schon ein paar Warnzeichen verpasst. Jetzt muss ich. Und jetzt geht's auch wieder. Und weil ich da eben was gemacht habe.
Weil wir gerade bei den körperlichen Sachen sind, wir haben ja, und du erzählst gleich auch nochmal, warum du das überhaupt kannst, wir haben ja für unsere Hörer zusätzlich zu diesem Podcast, der ja bald dann erscheint, eine Meditation for free zum Hochladen. Warum runzelst du die Stirn? Kostet doch.
Was, wir nehmen keine Kohle? Nee, ich habe mich gefreut über die Präsentation, genau.
Ja, genau. Also wir laden euch da zusätzlich von Franziska eine angeleitete Meditation. Franziska, was muss man, also das ist eine 10-minütige, was ist das, eine Achtsamkeitsmeditation? Mhm. Was muss ich dafür machen? Wo sollte ich mich befinden? Wo sollte ich mich hinsetzen? Für euch hört sich das total bescheuert an, diese Fragen zu stellen. Ich weiß aber ja, weil ich ja da noch ein bisschen entfernt davon bin, dass man sich das alles fragt, weil man es nämlich nicht weiß und selten Bock hat, 10 Bücher darüber zu lesen, was man jetzt machen muss. Deswegen, du sagst jetzt, in was für eine Atmosphäre man sich begeben sollte, wenn man dann auf Play drückt und deine 10-Minuten-Meditation hört.
Also grundsätzlich kann man diese Meditation immer überall machen. Natürlich nicht beim Autofahren, aber...
Schließen Sie die Augen.
aber egal, wo man ist und mal 10 Minuten Zeit hat, kann man die auch im Auto machen, aber vielleicht nicht beim Fahren, ja. Oder früh gleich nach dem Aufstehen oder abends vorm ins Bett gehen oder vorm Tätowieren oder zwischendurch oder wann auch immer. Die Meditation, die ich da jetzt angeleitet habe, die geht 10 Minuten. Und idealerweise sucht man sich natürlich einen Moment aus, wo man weiß, dass man jetzt definitiv nicht gestört wird. Es ist auch immer zu empfehlen, wenn man anfängt mit Meditieren, dass man auch so ein bisschen rumprobiert. Wo passt es für mich? Wo fühlt es sich besser an? Wo komme ich leichter rein? Welche Uhrzeit entspricht mir mehr? Und dann ist es halt gut, wenn man dann so ein bisschen rausgefunden hat, okay, für mich ist es gut, das früh zu machen oder für mich ist es gut, das abend zu machen, dass man das vielleicht regelmäßig macht. Und der Körper, der gewöhnt sich dann auch quasi dran. Und das wird einem, das ist so die Idee beim Meditieren oder das, was dann passiert quasi, dass es einem dann immer leichter fällt, sich auch in so einen entspannten Zustand zu bringen. Obwohl es das Ziel bei einer Achtsamkeitsmeditation nicht ist, sich zu entspannen. Das ist eine Folge, muss aber auch nicht passieren. Bei der Achtsamkeitsmeditation geht es eigentlich nur darum, wahrzunehmen, was jetzt in diesem Moment gerade ist, ohne es zu bewerten.
Und was bringt mir das? Das hört man ja immer ganz oft, genau. Wenn einem Leute mal kurz so hinwerfen, den Brocken, dass man, dann weiß man, was jetzt ist. Und dann, was habe ich dann davon?
Genau. Mehrere Sachen. Also zum einen, wenn ich anfange, meine Achtsamkeit zu schulen, dann erhöht sich meine Achtsamkeit und auch im Alltag. Das heißt, ich bekomme im Alltag immer mehr mit, was mache ich denn hier eigentlich? Und das Gute ist, wenn man das mitkriegt, dann kriegt man vielleicht auch mit, oh, wenn ich das mache, es tut mir ja gar nicht gut und vielleicht sollte ich das mal verändern. Oder wenn ich das mache, das tut mir gut. Oder wenn ich in der Meditation die Erfahrung mache, dass ich mit dem, was ich wahrnehme, jetzt hier einfach so sein kann, ohne das irgendwie zu bewerten, ohne es doof zu finden, ohne es verändern zu müssen, dann lerne ich auch im Alltag mit Sachen, die ich wahrnehme, zu sein. Also, dass ich nicht immer alles verändern muss, weil das ja oft ganz, also das Leben ja auch ganz anstrengend wird, wenn ich ständig im Außen versuche, alles zu verändern, weil das ist ja nicht immer möglich. Und es ist dann hilfreicher, wenn ich mit bestimmten Sachen einfach so meinen Frieden finden kann, indem ich es wahrnehme, fühlt sich jetzt doof an, kann ich aber aushalten. Also es geht auch nicht ums Aushalten, es ist auch mal so dieses da so durchgehen, sondern wirklich...
Kann ich sein lassen, sein lassen. Ja.
Oder ich fand es interessant, man kann schon gucken, ob man es verändern kann, aber wenn man es nicht verändern kann, dass man dann auch in die Annahme kommt. Also das heißt ja nicht meditieren, ich lasse jetzt mal meinen Job und meine Familie hinten durchfallen, weil ich muss jetzt mal, sondern nur Sachen, die du nicht verändern kannst. Es ist gesünder, die anzunehmen, anstatt... täglich sich das durch den Kopf zu spulen und immer wieder von seinem Monkey Mind verrückt machen zu lassen.
Sebastian, was glaubst du, was dann, was könnte, weil ich erinnere mich daran, dass Ole ja auch erzählt hatte im Podcast, dass er nach Dr. Joe Dispenza auch Meditation macht. Was könnte so eine Achtsamkeitsmeditation vor einem Termin bewirken? Kann man das so sagen? Oder kann man sagen, was könnte dem klassischen Tätowierer, Tätowiererinnen im Job, also gerade auch auf den Job bezogen, helfen, wenn man sich mit solchen Methoden beschäftigt?
Also für mich finde ich erstmal, ich bin oft aufgeregt, wenn ich jetzt jemanden neu habe, Kunden, dass man erstmal so eine Grundstimmung im Raum schafft, also dass man sich erstmal erdet und erstmal präsent ist und nicht hektisch ist vielleicht dass man präsent ist für denjenigen, der kommt, weil der ist auch aufgeregt und dass man da erstmal ein Fundament bringt und nicht total verwirrt da rumrennt, gestresst, weil das steckt ja an und dann hast du diesen Stress von Anfang an drin. Das hilft mir und der Kunde könnte es auch machen, einfach, um festzustellen, okay, jetzt wird Schmerz kommen, ich habe den mir praktisch bestellt, ich habe den einen Auftrag gegeben, will, also kann ich damit sein mit diesem Schmerz und sich da einfach mal auf diese tiefere Erfahrung einzulassen, anstatt sich abzulenken oder sowas.
Meditierst du nach solcher angeleiteten Meditation, wie Franziska das jetzt mal gezeigt hat?
Ja, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und aktuell mache ich auch angeleitete Meditation von Dr. Joe Dispenza, weil ich schon ein richtig nerviges Monkey-Mind habe. Das heißt, wenn ich frei meditiere, verbringe ich längere Zeiten in irgendwelchen Projekten oder in irgendwelchen, keine Ahnung, was für Sachen.
Sebastian, da kann ich dir die Achtsamkeitsmeditation sehr empfehlen, bei einem Monkey Mind, weil das ist so ein weiterer Benefit, weil natürlich nicht immer, aber oft entspannt sich das Nervensystem beim Meditieren. Wenn ich da sitze und meinen Atem beobachte, dann wechselt das Nervensystem, die Gehirnwellenfrequenz verändert sich und unsere Systeme sind oft so viel zu überreizt. Also wir sind halt ständig in diesem Stressmodus und unserem System fällt es unheimlich schwer, in so einen Entspannungsmodus zu wechseln. Mhm. Und das ist auf Dauer für den Körper halt voll ungünstig, weil er dadurch dann eben Krankheiten bekommen kann. Und je öfter ich mein System trainiere, durch so eine Meditation in die Entspannung zu kommen, desto leichter fällt es meinem Körper dann auch, in diesen Entspannungszustand zu wechseln. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht die erste Woche eine halbe Stunde brauche, bis sich mein Geist beruhigt, kann es halt sein, dass es dann nach ein paar Wochen, wenn ich das regelmäßig mache, dann schon nach 10 Minuten in diesen Entspannungszustand wechseln kann. Und je schneller ich das schaffe, desto vorteilhafter ist das halt für mich, weil ich dann in aufgeregten Situationen mich relativ schnell wieder sammeln kann und bei mir ankommen kann, wie man so schön sagt.
Ja, mir fällt auch gerade auf, dass die wichtigste Form ist eigentlich danach. Also ich bin nach dem Tätowieren so voller Adrenalin, wenn es gut geworden ist, noch, Glücksgefühle und so. Ich bin total drüber und dann kannst du mich eigentlich nirgendwo mehr hinlassen. Und dass man dann wieder runterkommt, sich erdet, landet, finde ich da Meditation ein super Werkzeug.
Und die haben wir jetzt für euch. Ja, die gibt's auf jeden Fall hier dann jetzt auch auf unserem Augen zu und durch Account bei Spotify. Sebastian, ich finde, jetzt ist es kurz zwischendurch Zeit für die Quickies, für die Tattoo-Sammler.
Ja, die sind ja noch nicht so oft vorgekommen. Franzi, ich mach's ganz schnell. Das ist eine Schnellfragerunde, die du mit Ja, Nein, was auch immer beantworten kannst. Bloß wenn die Antwort zu lange wird. Ja, fängt Polly an, mit den Augen zu rollen.
Wieso?
Wir können es doch drauf ankommen lassen.
Schnellrad, weil eigentlich soll man sagen, Alufolie oder Bleistift, Bleistift, Glas oder Tee, Kaffee oder Kippen. So.
Aber, was passiert?
Aber Sebastian fragt, das ist ja hier auch so eine private Runde, ne? Wir können ja heute auch ein bisschen lästern mal, quasi, weil wir sind ja alle.
Ja, über wen lästern wir? Ach so.
Also, wir können auch über mich lästern, aber bei Sebastian ist es dann so, Kaffee oder Tee, also wie machst du es am liebsten? Also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst mit Tätowieren, ist es dann eher der Tee, der dich dann irgendwie beruhigt oder ist es der Kaffee, der dich hochbringt? Wie machst du es? Weil ich kenne von mir und irgendwann dann...
Ach, das kenne ich von dem antwortet. Podcast, den meine Töchter immer hören, auch so, das ist dann auch immer...
Von dem Harry Potter Podcast?
Nee, von Dick und Doof.
Ach so, ja, genau.
Er wohl ihr immer eine Fragerunde stellt und er dann immer die Fragen mitbeantwortet oder vielleicht sie auch gar nicht sofort
kommt. Sebastian hat auch, glaube ich, immer so eine Angst, dass die Antwort nicht adäquat ist, deswegen gibt er auch Multiple-Choice-artig Fragen vor, so als wäre es so,
Ich vermute, er hat die Befürchtung, dass der Gegenüber die Frage nicht versteht.
Ist das, jetzt können wir es endlich aufschlüsseln, Sebastian. Was ist der Grund dafür, dass die Quickies nicht quick sein können?
Ich weiß gar nicht, ob ich das bei den Quickies mache, aber ich habe meine letzte Erkenntnis, warum ich den Leuten Antworten in den Mund lege, ist ein übersteigertes Geltungsbedürfnis. Ich kann nicht einfach fragen, sondern ich muss gleich schon, mit wem habe ich das gleich? Achso, eine Kollegin hat mir das geschickt und man hat wahrscheinlich eine ähnliche Problematik. Und die meinte, ja, wollen wir denn die Antwort überhaupt hören? Wir wollen auf jeden, ach, der war das, schöne Grüße, der.
Ja, der hat eine Tätowiererin, eine andere, das geschickt.
Ne, ich habe mit ihr geschrieben, dass ich die Problematik habe, dass ich die Leute Antworten in den Mund lege und habe mich gefragt, warum ich das mache. Und sie, ja, vielleicht wollen wir auf jeden Fall zeigen, dass wir wissen, um was es geht und dass wir auch schon Sachen
vor... Adäquate Antwort variieren.
Ja, genau. Dann ein Kontrollding natürlich. Ich sage dir A oder B. Und dann nochmal die Frage... Wollen wir die Frage eigentlich selber beantworten? Wollen wir die Antwort wissen? Und das sind so, habe ich mich wiedererkannt. Oh, ich hätte keinen Bock drauf. Ich übe mich im achtsamen Zuhören.
Schön, dann üb doch mal wieder.
Ich übe jetzt. Du, Franzi, was ist dir lieber? Bist du lieber ein treuer Stammkunde oder ein wilder Sammler?
Mittlerweile treuer Stammkunde.
Was bevorzugst du, Privatstudio oder Streetshop?
Privatstudio.
Für dich angefertigtes Custom Design oder ein Tattoo Flash, Wannado?
Hauptsache sieht gut aus. Hauptsache gefällt mir.
Was ist dir wichtiger, Inhalt oder Form?
Form.
Bevorzugst du weibliche Tätowierer oder männliche? Ist das egal?
Ist mir egal.
Du warst noch nie bei einer Frau, oder?
Dann doch, einmal? Wir haben eine Tätowierung vergessen. Ich weiß aber nicht, ob Franziska darüber reden möchte. Nee,
aber du auf jeden Fall hast du ja das Handpoking von Ronny. Ronja?
Genau, Grüße. Und eine Tätowierung von einer Frau.
Wie hieß sie?
Efi.
Efi, Grüße. Verwendest du Lidocain TKTX Emler oder einfach pure Willenskraft?
Oh nein, ich will alles. Alles, was mir gut tut, damit es nicht wehtut.
Ey, du könntest doch meditieren. Ist das nicht immer so eine Standardantwort? Hä, warum nimmst du
so? Ein bisschen so aggressiv, denk, du machst Yoga.
Ja, genau. Das ist auch geil. Obwohl das, aber ich kann es verstehen, weil ich habe bei euch ja auch oft den Impuls, dass ich, was ich dir letztens im Auto aufgenommen habe, so, hä, was habt denn ihr für scheiß Paarprobleme überhaupt noch? Ihr macht doch diesen ganzen, das ganze Zeug. Wenn ihr trotzdem immer noch an eure Grenzen kommt und an eure Themen kommt, na, was sollen wir anderen denn dann? Also, dann dauert es ja entweder noch 500 Jahre, bis wir nur noch 50 von 100 Problemen haben, oder wir haben alle weiterhin einfach alle 100 Probleme, egal ob wir Spiris, Hippies oder ja, andere sind.
Die Antwort ist, wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen, wir sind nur schneller durch.
Ah, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, okay. Hm.
Und letzte, lieber größere Tätowierung oder kleinere Tätowierung? Also hast du
2 Stunden.
Maximum.
Was in 2 Stunden geht.
2 Stunden sind deine maximale Aushalt?
Ideal. Nee, also es geht auch 3 Stunden, aber 2 Stunden ist ideal und alles, was in 2 Stunden geht. Mehr Fragen sind nicht. Tja.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht jetzt.
Ja. Ich habe das noch nicht aktualisiert. Das ist jetzt unsere zweite Sammlerin, aber ich merke auch, dass es weniger ist als bei den Tätowierern und ich werde nachreichen.
Ich bitte drum.
Das ist ja heute hier auch so eine Hybridfolge. Wir wollen ja auch ein bisschen heimlich auch was über Sebastian rausfinden, indem wir Franzi eingeladen haben.
Vor allen Dingen ich.
Stell du doch jetzt mal deine Quickie-Fragen über Sebastian an mich, die du vorbereitet hast.
Ich würde gerne wissen, ich will jetzt nicht über Sebastian nur sprechen im Sinne von...
Aber Sebastian würde gerne nur über sich sprechen.
Ich weiß.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nee, aber ich würde natürlich gerne wissen, aber nicht aus Voyeurismus für Sebastian, sondern so als... vielleicht Hilfestellung für alle Menschen, die mit Künstlern, Schrägstrich Tätowierern, Schrägstrich zusammen sind oder Tätowiererpaare sogar sind. Was ist die Herausforderung, mit dem Mann wie Sebastian zusammen zu sein?
Wo sich Sebastian ja schon zum Positiven hin entwickelt hat, ist, dass er jetzt natürlich auch mal frei machen kann. Ne? Also als wir zusammengekommen sind und ich dann so die ersten Vorschläge gemacht habe, wollen wir nicht mal spazieren gehen und uns mal an den See legen? Dann war so, ey, warte, ich muss mein Skizzenzeug mitnehmen. Also es wäre nicht möglich gewesen, irgendwo hinzugehen, ohne dass Sebastian irgendein Buch dabei gehabt hätte oder irgendwas zu malen. Also es musste immer gearbeitet werden. Also wirklich eigentlich, wir waren früher dann Samstagabend feiern, Sonntag haben wir dann irgendwie verkatert den Tag verbracht. Da war dann auch nichts mit Arbeiten. Aber ansonsten hat er 6 Tage die Woche gearbeitet und hat 6 Tage die Woche Projekte im Kopf gehabt. Und das ist jetzt wirklich erst durch diese Persönlichkeitsentwicklung, durch diese Auseinandersetzung und Erfahrung und Meditation einfach auch zu die Erfahrung zu machen, wie hilfreich es ist oder wie anstrengend es ist, permanent in den Projekten zu sein und wie entspannend es sein kann, sich auch wirklich mal eine Auszeit zu nehmen und wie komme ich dann dahin und was mache ich damit?
Ja, auch, also durch die Schulferien dann auch mitbekommen habe, dass dieses regelmäßige Zwangsfrei für mich ja damals, weil wir dann mit den Kindern zusammen waren, dass ich auch Ruhezeiten brauche, um meine Kreativität aufzuladen. Also dass eine gewisse Langeweile oder Ruhe da sein muss, bevor dann wieder wirkliche Kreativität kommt und nicht nur dieses Abarbeiten. Also das sehe ich bei vielen auch, dass wenn du diesen Workaholic-Lifestyle durchschießt, du wirst nicht kreativer. Also du leistest zwar viel an Quantität, aber die Qualität auf Dauer.
Genau, ich wollte gerade sagen, der Output ist vielleicht groß, ne? Ja. Aber was dann dabei rauskommt, ist vielleicht auch nur so 60
Prozent. Ja, und das war, und das war dann auch eine Erkenntnis, die schon wichtig ist, zu sagen, hey, noch in 2 Wochen Ferien brauche ich erstmal ein paar Tage, um gar nichts machen, runterkommen. Und dann kommen die Ideen wieder, und ganz neue, aber aus einer Ruhe.
Bist du eifersüchtig auf seinen Erfolg und dass er da was hat, was er kann und liebt und macht? Und weil du gesagt hast, du wusstest manchmal nicht mal in deinen freien Zeiten, was du überhaupt mit dir anfangen sollst. Ja. Und da ist jemand, der wird in seinen freien Zeiten sein Skizzenbuch mitnehmen.
Was für mich, das kam ja auch gerade, was für mich eine Herausforderung immer mal wieder ist, Sebastian hat ja zu seinen Kunden wirklich ein sehr gutes Verhältnis und er hat viele Kunden und kommt dann nach Hause und erzählt dann von so tollen Begegnungen und ich treffe nicht mehr so super viele Leute. Also es ist natürlich auch eine Entscheidung von mir, dass ich mich nur mit bestimmten Leuten treffen, habe aber lange nicht so viel Kontakte. Ne? Ich gehe jetzt nicht mehr feiern oder so, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Und das ist dann für mich schon manchmal, oder bin ich dann schon manchmal neidisch oder auch eifersüchtig, wenn ich merke so, oh, der hat da irgendwie so tolle Begegnungen und das würde ich mir auch wünschen. Wiederum zeigt es mir dann auch, was ich eigentlich mir wünsche und sehe dann auch, okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich für mich ein bisschen mehr Energie reinstecken darf, Kontakte zu Leuten aufzubauen, mit denen ich eine schöne Beziehung habe. Und ich freue mich für ihn, weil das macht ihn glücklich und er ist erfüllt und macht, also und wiederum hat er ja auch schon ganz viele von seinen Kunden in unseren Privatbeziehung eingespeist, wie zum Beispiel dich. Mhm. Also, ne, ich meine, die meisten Freunde von uns sind Kollegen oder Kunden halt von ihm.
Mhm. Ich glaube, bei uns ist es mal so ein bisschen seitenverkehrt. Ich komme aus so einer introvertierten, also ich habe mich in meiner Jugend war ich introvertiert und gehe jetzt in die Extroversion und bei dir ist es andersrum. Also du bist jetzt eine ganze Zeit lang in der Introversion gewesen und jetzt balanciert sich das wieder aus. Also jetzt kommst du so wieder raus.
Hast du Angst, dass wenn Franzi was findet, was sie ähnlich erfüllt wie dich, deine Arbeit, dass dann an dir, dass du dann da ein bisschen Abstriche machen musst?
Ja, total. Also jedes Mal, wenn es jetzt so, ich neues, nicht Jobangebot, aber wenn irgendwas mit Arbeit kommt oder ich würde gerne den und den Job machen, kommt immer erst gleich, oh nein, dann muss ich ja Aufgaben, dann muss ich vielleicht mal einkaufen gehen oder sowas. Also das sind wirklich Befürchtungen und früher habe ich sie da auch knallhart manipuliert oder versucht zu manipulieren und jetzt höre ich einfach auf. Also ich habe dieses Verhalten, dieses ängstliche Verhalten entdeckt und jetzt lasse ich mich kompromisslos da ein und verkneife mir sogar auch Kommentare.
Mhm. Apropos Jobs, wir können das rausschneiden, was ich jetzt frage. Wir können auch rausschneiden, dass ich jetzt gesagt habe, wir können das rausschneiden. du hast jetzt seit ein paar Tagen bei Instagram das Angebot, dass man sich einfach bei dir melden kann und einen Termin vereinbaren kann, einen Zeitslot quasi buchen kann und du dann deine Hilfe, / Beratung, / individuell entscheiden, was demjenigen helfen könnte. Ne? Also A, was hast du so für Ausbildungen, weil das haben wir bis jetzt ausgespart, nachdem du das ganze Altenpflegekoch und so weiter hattest, also jetzt hast du ja nochmal sehr aufgesattelt mit Ausbildungen und Beschäftigungen mit spirituellen Sachen, was kannst du also bieten und mit welchen Sachen hast du dich so beschäftigt?
Naja, meine Erfahrung ist, dass es in dem Bereich ziemlich viele Ausbildungen angeboten werden, was meiner Meinung nach aber am Ende nichts über die persönliche Entwicklung des Schülers dann aussagt. Mhm. Also ich seit 10 Jahren beschäftige ich mich jetzt quasi mit diesen ganzen Themen Spiritualität, sage ich mal. Obwohl Spiritualität klingt auch
ja, du musst es ein bisschen,
das klingt auch irgendwie so bescheuert. Ich mag, also es ist so auch so ein schwieriges Wort, ne? Wenn mich so ich habe halt viele Bücher über Yoga gelesen und
selber Yoga gemacht.
Selber Yoga praktiziert und Yoga nicht in dem Sinne nur, also Yoga ist ja jetzt nicht nur auf der Matte Übungen machen, sondern Yoga ist ja ein relativ komplexes System, wo diese Körperübungen auf der Matte ein Teil von sind. Mhm. Ja? Also das heißt, ich habe mich mit diesen ganzen Meditationstechniken auseinandergesetzt, was gibt es da alles für Techniken, habe da ganz viel ausprobiert, habe selber auch viel Unterstützung bei Therapeuten gesucht, habe mit einer Schamanin zusammengearbeitet, habe eine Zeit lang Familienaufstellung mitgemacht.
Jetzt mit einer Körper.
Und jetzt seit 2 Jahren arbeite ich mit einer Therapeutin, die viel mit dem Atem arbeitet, also es ist Körperarbeit, weil das jetzt so im Laufe der Jahre dann tatsächlich meine Erkenntnis war, dass diese klassische Psychotherapie meiner Meinung nach ein bisschen einseitig ist, ein bisschen ist gut, sehr einseitig ist, weil einfach der Körper nicht mit einbezogen wird in die Therapie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Traumata, die wir alle mehr oder weniger gemacht haben, erfahren haben, dass die einfach im Körper feststecken und der Körper in die Therapie mit einbezogen werden muss, um genau diese Traumata aufzulösen. Und habe einfach selber viel Therapieerfahrung bei mir gesammelt. Ich habe verschiedene Massageausbildungen gemacht, also Aromamassagen, klassische Massagen, Thai-Yoga-Massagen. Bin dann zum Thema Klang gekommen, habe Klangschalenausbildung, habe mit einem Monochord, eine Monochord-Klangausbildung und habe dann jetzt seit 3 Jahren habe ich Meditationsgruppen geleitet, Workshops kreiert.
Yin-Yoga-Ausbildung.
Eine Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich.
Also sehr viel, was du bieten kannst. Und deswegen, was ich nämlich eingangs gesagt habe, du würdest jetzt, oder das, was du jetzt gerade auf Instagram angeboten hast, war ja jetzt so ein Impuls, dem du gefolgt bist. Dieses, man kann sich schnell melden, man kann einen Zeitslot von dir buchen und erstmal sprechen und im besten Fall irgendwie von dir erstmal individuell beraten werden, was man machen kann.
Naja, ich arbeite immer, oder meine Impulse kommen ja immer aus einer eigenen Erfahrung heraus. Also ich war ja selber in der Situation, dass ich irgendwie völlig fertig war und irgendwie auch verzweifelt und wusste dann gar nicht, okay, wo fange ich denn jetzt an, wo wende ich mich hin, wer kann mir denn jetzt hier weiterhelfen? Und ich weiß, dass es vielen so geht und aktuell immer mehr, dass Leute irgendwie merken, ey, scheiße, irgendwie meine Beziehungen läuft immer schräg oder auf Arbeit und ich fühle mich nicht mehr wohl und ich merke auch vielleicht auf körperlicher Ebene und die merken, irgendwas will ich verändern, aber ich weiß nicht wie und was und wo fange ich denn an so. Und da ist meine Erfahrung, erstmal so die Achtsamkeit, so das ist für mich immer so die Basis.
Wenn man MBSR-Kurs hast du auch gemacht.
Ja, mehrmals. Ja. Genau, also das
ist Achtsamkeitskurse.
Dass das quasi die Basis ist, einfach sich erstmal sein Bewusstsein dahin bringen zu sich selber und feststellen, okay, was ist hier eigentlich gerade? Und da ist es dann schon gut, und sehr hilfreich, wenn man vielleicht jemanden hat, der da einfach schon Erfahrung mitgemacht hat, der, wie ich jetzt zum Beispiel, dass ich dir sagen könnte, okay, du möchtest jetzt was verändern, also fang doch einfach mal an mit ein paar Achtsamkeitsübungen. Und dadurch, dass ich halt da ganz viel ausprobiert habe, könnten wir jetzt zum Beispiel einfach verschiedene Übungen. Ich könnte dir das vorschlagen. Also das Feld der Meditation oder auch selbst der Achtsamkeitspraxis, das ist relativ groß und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und das Passende zu finden, weil für den einen ist halt die Praxis irgendwie angenehmer und für den anderen die und mit der Zeit verändert sich das dann auch. Und so kann ich dir dann vielleicht einfach erstmal ein paar Übungen zeigen, die du einfach mal eine Zeit lang machst. So, und wenn ich dann aber auch anfange mit so Achtsamkeitsübungen, das macht was mit einem. Man kann jetzt nicht genau sagen, was, aber man merkt halt, irgendwas verändert sich. Und weil es werden dir Sachen bewusst. Und dann kommt so das nächste Ding. Oh, okay, jetzt habe ich ja plötzlich festgestellt, dass ich ja immer ganz gestresst bin auf Arbeit. Das war mir ja vorher gar nicht klar. Ich bin ja ganz unglücklich bei mir auf Arbeit. Was mache ich denn jetzt damit? So.
Es kann eine Erstverschlimmerung geben.
Genau. weil
Triggerwarnung.
Sachen wahrnehme. Mhm. Die waren ja schon immer so, aber das war mir halt nicht bewusst oder so unterschwellig. Mhm. Genau. Und dann kann man an dem Punkt weiter ansetzen. Okay, dann kann man mal drüber reden, dann kann man sich austauschen, wo kommt das her oder. Und dann kann man da weiter dran arbeiten mit anderen Übungen oder beziehungsweise dadurch, dass ich eben auch verschiedene Techniken anderer ausprobiert habe, kann ich dann auch weitervermitteln. Also ich könnte jetzt sagen, probier doch mal vielleicht eine Therapeutin aus, die so arbeitet, weil ich einfach dann vielleicht schon den Typ einschätzen kann, dass man sagt, vielleicht würde dir eine Atemtherapie
bei XY helfen.
Genau, mhm. Oder für den einen ist es vielleicht irgendwie was Körperliches, genau.
Das ist auch das, was ich anfangs immer ihr so vorgeworfen habe. Ey, du gehst nie in die Tiefe, ne? Du machst überall Bohrlöcher, bohrst überall mal rein, aber du bleibst nicht dran. Und ich habe erst spät irgendwie die Qualität da entdeckt, dass du ja natürlich ein riesiges Feld hast. Zwar bist du jetzt bald nicht einem tief drinne, aber du hast auf jeden Fall den Überblick über den ganzen Kram.
Ja, und das ist das, was ich meine. Es hat ja schon einen großen Mehrwert. Also das erlebe ich ja auch in der Freundschaft sozusagen, dass jemand eine Antwort auf die Themen hat, die man hat zumindest. Man braucht ja nicht immer jemanden, der gleich einem sagt, was man machen soll, aber jemand, der weiß, wo man hingehen könnte. Hm. Oder einen Impuls gibt, in welche Richtung sich das also oder was sich da zeigt. Und das kann man ja manchmal nicht einordnen. Man weiß ja eben nicht. Also man kann dich jetzt quasi buchen für den Zeitslot und erstmal vollquatschen quasi.
Ja.
Also. Und sagen, oh Gott, ich komme nicht mehr klar, weil jetzt passiert gerade das und das. Und dann.
Genau. Man kann mir dann erstmal erzählen, was so das aktuelle Problem ist. Und dann kann man mal, oder dann würde ich gucken, okay, wo macht es denn jetzt hier Sinn anzusetzen? Mhm. Und dann vielleicht schon im ersten Gespräch entscheiden, okay, probier doch mal das aus und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und dann erzählst du mir mal, was das mit dir gemacht hat oder wenn du es nicht machen konntest, warum du es nicht machen konntest, dass man sich dann vielleicht das anguckt, mhm. Und dass man sich dann so Stück für Stück
den Themen nähert.
Genau, den Themen nähert und da so eine Unterstützung gibt. So ein, dass man selber so einen Weg für sich findet. Also es geht ja darum, dass derjenige selber für sich irgendwie entdeckt, das tut mir gut und das probiere ich jetzt aus.
Mhm. Sebastian, du hast vorhin auf deine Fragen geguckt. Gibt es eine Frage von dir?
Nee, die haben sich meistens schon von selbst beantwortet.
Dann frage ich nämlich, weil du vorhin gesagt betont hast, dass du Krebs bist, spielt Astrologie in deinem Leben eine wichtige Rolle? Sebastian hat nämlich beim letzten Podcast verkündet, dass es für ihn keine Rolle mehr spielt. Oder nicht mehr so eine große.
Oder ich sag mal, ich will Menschen nicht mehr durch die Brille.
Ja, weil du auch immer so schnell dann immer so bist. Genau. Und was hast du irgendwie? Du hattest so ganz schnell eine Theorie, was derjenige ist und dann war es halt gar nicht so, ne?
Ja, genau. So.
Du bist Stier. Ich bin gar nicht Stier.
Genau.
Ich bin Waage oder genau. So.
Ja, also ich versuche da ein bisschen demütiger zu sein, weil mir schon bewusst ist, wie komplex die Astrologie ist und dass es da einfach mit einem Sonnenzeichen und selbst mit dem Aszendenten und dem Mond, es ist echt nur so ein Bruchteil ist von dem, was man da aussagen kann. Also manchmal kann man vielleicht schon merken, dadurch, dass ja zum Beispiel Sebastian Steinbock ist und er da so typische Merkmale quasi, dass man die kennt und dass man dann bei anderen Leuten so vielleicht das schon mal wahrnimmt. So.
Mach doch mal kurz so ein bisschen Stern-Gossip. Also Steinbock typisch wäre jetzt, was ist an Sebastian typisch und dadurch typisch für den Steinbock?
Ey, so eine Frage kriege ich ad hoc nicht beantwortet. Das fällt mir gut schwer, ey.
Starr. Unflexibel.
Fängt es euch mit den Negativen an. Zuverlässig, ausdauernd.
Das stimmt. Du bist sehr zuverlässig.
Definiert sich über Arbeit.
Ja, auf Arbeit erfolgreich. Kann sich selbst versorgen.
Ja, aber ganz am Ende, ne? Wie gesagt, dadurch, dass es so komplex ist, hilft mir das jetzt? Also, ne, wenn ich jetzt da um mein Sonnenzeichen weiß und die Qualitäten weiß, sagt das irgendwie. Also die Frage ist auch, was will ich eigentlich mit diesem Wissen anfangen? So, will ich jetzt Leute analysieren? Also, oder will ich jetzt was über mich selber erfahren? Also ich bin jetzt mittlerweile dabei, dass ich, wenn ich mir die Astrologie angucke, dass ich dann Sachen über mich jetzt erfahren will, irgendwie was rausfinden will, aber auch mich da nicht so drauf versteifen. Also das ist so ein bisschen so eine Spielerei. Also ne, ich erkenne mich da wieder und dann in bestimmten Sachen und dann hilft mir das ein Stück weit so zu verstehen, so ah, okay, klar, oder eben auch, oder noch viel mehr so, was würde mich unterstützen? Das finde ich dann interessant, dass ich mehr einen Impuls bekomme, was würde mich unterstützen, genau.
Mir hat es geholfen, dass ich mich in andere reinversetzen kann. Also ich kann mich erinnern, erstes Buch war von Hajo Banzer.
Du bist alles, was mir fehlt. Das war ja eigentlich wirklich bahnbrechend, weil wir beide in diesem Buch verstanden haben, wie du denkst und fühlst nicht so wie ich. Also das heißt, jeder Mensch auf der Welt denkt und fühlt anders. Das ist ja interessant. Und das hat unser ganzes Weltbild verändert.
Ja, unser Beziehungsbild halt einfach. Ne? Ich bin ein verkopfter Typ und dachte mir so, ey, das ist doch vollkommen logisch, das muss sie sehen. Und sie, warum fühlt er das nicht? Ja. Und das war wie Russisch und Deutsch so. Also das war ein Übersetzungsbuch und dann war klar, ah, okay, jetzt können wir ja langsam mal dieselbe Sprache sprechen. Da fand ich es gut, um mich selber zu erkennen, Selbsterkenntnis herauszuziehen und um mein Gegenüber zu verstehen, auf jeden Fall. Aber ich muss den ja, genau der nächste Schritt, ich muss ja da nicht gleich so ein Astro-Ego aufbauen und dem anderen gleich erklären, ja, du bist so und so, sondern reicht ja vielleicht auch, wenn ich es bei mir mache.
Bist du froh, dass Franzi diese ganzen Impulse in eure Beziehung reingebracht hat oder wäre es ohne einfacher gewesen, das Leben bis jetzt?
Also ich bin froh, dass sie in mein Leben getreten ist, weil ich typisch Steinbock-mäßig, also sehr arbeitsfokussiert wäre und das ist halt ein sehr strukturiertes Leben, wenig Abwechslung, wie ich es jetzt selbst wählen würde, sehr effizient und ich glaube, ich hätte weniger erlebt, also oder sehr nur fokussierte Erfahrungen gemacht und diese Bandbreite bringt sie halt rein. Ich hätte selber auch keine Kinder bekommen, also das war so deine
Impuls. Naja, ich glaube, du wärst jetzt sehr erfolgreich, sehr reich und sehr krank.
Ja, das trifft's.
Dadurch vielleicht bald nicht mehr erfolgreich und bald nicht mehr reich dann.
Stimmt, genau. Das ist dann die Konsequenz, wenn man es übertreibt. Und dieser Ausgleich, zum Beispiel beim Krebs, ist ja das Gegenüberliegende zum Steinbock. Es ist halt einfach schön, einen Menschen an der Seite zu haben, der einen ausgleicht und inspiriert und der aber auch feststellt, dass sein Gegenüber, also dass ich jetzt auch Qualitäten habe, die du jetzt auch brauchst. Also Stabilität.
Ja, total.
Fällt mir jetzt nur Stabilität ein.
Struktur.
Mhm. Ausdauer.
Zuverlässigkeit.
Tiefgang.
Zuverlässigkeit.
Ja.
Schön, dass ihr euch so verliebt anguckt. Franzi, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis? Welches möchtest du uns erzählen? Von den vielen.
Von den vielen.
Du kannst auch mehrere erzählen.
Ich habe ja fast geahnt, dass diese Frage kommt und muss ja feststellen, dass ich ja, also aufgrund meiner Struktur versuche ich ja jegliche Augen zu und durch Erlebnisse erstmal zu vermeiden. Ja, also zu viel Aufregung möchte ich nicht, zu viel Lebendigkeit, die lässt sich aber blöderweise im Leben auch nicht vermeiden. Was mir aber eigentlich klar geworden ist, dass ich fast täglich ein Augen- oder täglich mehrere Augen zu- und Durcherlebnisse habe, weil wenn ich, also das ist eine Praxis, die ich mit den Jahren quasi für mich gelernt habe, wenn ich mit heftigen Emotionen konfrontiert werde, also wenn die in mir hochkommen, dass ich dann mich denen zuwende. Ja, und das mache ich dann einfach, indem ich dann die Augen schließe und okay, dann gehe ich da jetzt mal rein in diese Emotion.
Hast du ein Beispiel, also dass es ein bisschen bildlicher wird? Welche Emotion kam
jetzt? Angst, also.
Angst vor was? Also nur das Letzte, irgendwas nicht dramatisch, aber was dir in Erinnerung geblieben ist.
Und kannst du vielleicht mal sagen, weil das ist eben. Da kann ich mich ja immer ganz gut dann spiegeln. Und woher weiß ich überhaupt, Woher weißt du, dass das Angst ist?
Ja, ganz am Ende ist es ja bei einer Emotion oder bei einem Gefühl jetzt auch nicht immer wichtig, das benennen zu können. Weil am Ende geht es ja darum, dieses Gefühl, was ja quasi eine Energie im Körper ist, diese Energie eben nicht zu unterdrücken, die nicht zurückzuhalten, sondern die in den Fluss zu bringen. Wie immer ich sie dann am Ende auch benenne, ob ich sie Angst oder Traurigkeit nenne, das kommt dann aus meinem Kopf. Und das ist auch für diese Emotion, dass sie fließt, in dem Sinne gar nicht wichtig.
Das heißt, es ist aber dann auch nicht wichtig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr so Gesprächstherapien vielleicht gar nicht so ein großes Gewicht gebt, weil es egal ist, vielleicht am Ende, woher die Angst kommt, dass es eine Angst ist und ob die alt oder gerade von jetzt ist.
Ja, für den Einstieg ist die ja super. Oder man kann ja für gewisse Leute, ist es, aber es ist halt, was du meintest, von auch dieser Einseitigkeit, die würde ich jetzt gerne auch von einem Gesprächstherapeuten hören, wie, was der mit dem Körper macht oder warum er mit dem Körper nichts macht.
Hm. Okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber genau. Also es ist gar nicht wichtig, dass ich es jetzt erstmal als Angst deklariere.
Genau, also ich merke, ich bin in einer Erregung, ja, wende ich mich diesem Gefühl zu. Mhm. Ich setze mich hin und entspanne mich in das Gefühl hinein. Mhm. Und da hilft es mir, die Augen zu schließen. Und das ist aber eigentlich, also ich könnte jetzt auch einfach diese Emotion ausagieren. Ich könnte jetzt irgendwo hingehen und ein Glas Wein trinken oder ein Joint rauchen, mhm, oder mir eine Netflix-Serie reinziehen. Also ich könnte mich ablenken und mich.
Das ist für dich Ablenkung?
Das wäre für mich Ablenkung und das wäre jetzt mich irgendwie in ein anderes Gefühl bringen, weg von dem, was gerade ist. Und meine Idee ist es oder mein Ansatz ist es, mit dem zu sein, was gerade ist. Ah, okay, da ist jetzt diese starke Emotion, da ist jetzt gerade diese Wut. Okay, und dann entspanne ich mich in diese Wut hinein, indem ich mich dann hinsetze, meinen Körper entspanne, die Augen schließe, mich mit dem Atem, mit meinem Körper verbinde und dieses Gefühl der Wut da sein lasse, es fühle. Es ist natürlich kacke, ja, es fühlt sich ja doof an.
Auch weinen, wenn man dann weinen müsste
und auch vielleicht
auf den Tisch hauen.
Bei der Wut einfach auch mal gern auf den Tisch hauen oder ich trete dann gern mal irgendwo gegen, damit diese Energie einfach auch in den Fluss kommt und in den Ausdruck. Genau, und damit dieser Ausdruck auch dann adäquat ist und nicht, ich könnte dann jetzt quasi diese Energie so lange unterdrücken und drücken, bis dann Sebastian nach Hause kommt und dann so boah, explodiert es und ich...
Dann würde sie aber ja auch bei dem landen, der dafür verantwortlich ist.
Ja, Sebastian ist ja in dem Sinne nicht verantwortlich, er ist ja nur der Auslöser.
Jetzt also, kommen wir zu den guten Themen.
Dass ich da wütend bin, also ich hatte mir damals, als ich so angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, da habe ich mir ein Buch gekauft, das hieß Niemand ist schuld an deiner Wut. Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Satz wirklich zu verstehen. Weil ich dachte, wie jetzt, wenn er zu spät kommt, dann ist er doch schuld an meiner Wut. Aber am Ende ist er ja nur der Auslöser. Also weil ich die Situation ja auf eine gewisse Art bewerte und beurteile, entsteht ja dieses Gefühl. Weil ich denke, er sollte so nicht sein. Er sollte anders sein. Er sollte pünktlich sein. Er sollte da sein. Genau, also aus... Von mir kommt ja quasi die Idee, die mich dann in diese Emotionen bringt. Vielleicht auch eine gewisse, das erinnert mich vielleicht auch an was, ne? Ich habe vielleicht bestimmte Erfahrungen gemacht und dieses Warten, das triggert dann eine alte Erfahrung an und dann kommt dann vielleicht noch diese alte Wut von der damaligen Erfahrung dazu, mhm, und dann wird dies noch heftiger und dann platzt es aus mir raus und eigentlich ist es vielleicht noch eine Wut von vor 10 Jahren, die jetzt in dem Moment einfach angetriggert wurde, weil er 5 Minuten zu spät kommt.
Das heißt, du setzt...
Ich war eine Stunde zu spät. Ja.
Ich wäre ausgerastet.
Aber was war denn das? Also ich weiß nicht mehr genau, du warst sauer, weil...
Na, du kamst vom Scan.
Ja, aber...
Es waren so ein bisschen zwei Sachen, die da in dem Moment hochkamen. Also einmal eine Sorge, weil ich dann wirklich an einem Punkt kam, wo ich dachte, oh Gott, was ist, wenn was passiert ist?
Und man kann ihn ja wirklich nicht erreichen ohne Handy.
Genau, und auf der anderen Seite habe ich aber vermutet, dass er sich einfach festgequatscht hat. Und dann... diese Erkenntnis, wie abhängig ich von ihm bin. Also ich will, dass er hier ist.
Ich muss mal eine Pause machen. Ich glaube, ich hätte, war das nicht so ein, ich hatte doch irgendwas mit Neid, dass es halt einfach schon wieder auch so Neid ist auf soziale Kontakte. Du sitzt hier zu Hause alleine.
Genau, ich sitze hier und warte damals. Und du machst dir einen schönen Abend.
Ja.
Also einmal das pisst mich an. Und dann, dass ich aber auch merke, wie abhängig ich da bin von dieser Beziehung. Also, dass ich jetzt, weil er irgendwas macht, mich das so dermaßen beeinflusst.
Mhm.
Und ich aber eigentlich den Wunsch habe, unabhängig und frei zu sein. Und das hat ja was mit mir zu tun mit, und dann nicht mit ihm.
Und dann sitzt du da?
Und dann sitze ich
lässt
da.
Lässt du die ganze Zeit hochkommen?
Und dann,
wie lange dauert das denn im Durchschnitt? Kann man das sagen? Weil irgendwas war mit 90 Sekunden.
Ja, man kann sagen, dass eine Emotion ist ja eigentlich ein hormoneller Prozess. Das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet, die dann ein entsprechendes Körpergefühl auslösen. Und wenn ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf richte, dann ist das relativ schnell durchs System durch, wenn ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf richte, wenn ich mit meinem Körper verbunden bin. Und dann ist die ganze Sache eigentlich innerhalb von 1-2 Minuten durch.
Kann aber dann wieder als nächstes.
Genau, also meistens, kommen, ne? Also es kommt ja durch einen Gedanken. Also ja. Es ist ja immer erst ein Gedanke da, der löst eine Emotion aus. Und diese Emotion sorgt dann dafür, dass ich wieder den passenden Gedanken habe. Mhm. Und dieser Gedanke löst dann wieder eine Emotion auf. Und das sind dann diese typischen Schleifen, in denen wir so hängen bleiben, wo wir dann stundenlang da sitzen und denken, der Wichser. Und dann kommt er nicht.
Und war ja klar.
Und es war ja klar. Und die Wut wird immer größer, immer größer, immer größer. Ja. Und es geht darum, genau diese Schleife zu unterbrechen. Also das heißt, im Kopf Stopp zu machen mit diesen Gedanken. Das ist dann erstmal eine Herausforderung und wirklich eine Übungssache, da oben Stopp zu machen und sich nur diesem körperlichen Gefühl zuzuwenden.
Mhm.
Und immer wieder, wenn da oben auftaucht, aber er sollte doch, da oben ist Ruhe, ich gehe in meinen Körper und fühle das.
Mhm.
Aber der Ausdruck ist trotzdem da gewesen, ne? Also das würde ich jetzt auch nochmal erwähnen, dass dann hier ein Ausbruch auch kam und mir auch die Hölle heiß gemacht wurde.
Aber nicht immer, würde ich sagen, ne? Also es gibt wahrscheinlich Momente bei euch beiden, wo dann Dinge mal kurz allein durchgearbeitet wurden.
Genau, das ist
dann, kriegt man ja nicht mit im Zweifel.
Ja, aber was ich finde, ist auch die Begegnung geht auch ein bisschen verloren, wenn dann jeder sofort immer an sein Meditationszimmer geht und das sofort klärt, sondern es muss doch okay sein, dass ein Ausdruck kommt und dass man seinen...
Es geht ja auch darum, irgendwie in den Ausdruck zu gehen, aber die Kunst ist halt, dass der Ausdruck adäquat ist, dass ich halt...
Ein Verhältnis steht zu dem, was passiert ist vielleicht auch. Oder dass man auch reflektiert ist.
Naja, dass ich schon sehr wütend sein kann, aber dass ich halt nicht die ganze Bude zerlege, sondern ihn dann vielleicht einfach mal nur anschreie.
Mhm.
Oder zum Beispiel, dass ich schreie nicht rum, aber ich bin ewig oder war früher lange nachtragend, dass man nicht 2 Tage braucht, um wieder runterzukommen, sondern das einfach vielleicht auch noch mal nach einer halben Stunde auch wieder
auch
sagen
wieder
kann,
gut
ist gut.
Ne? Ja.
Also einfach, das meinte ich vorhin mit schneller durch. Einfach dieses, die Probleme sind dieselbe, der Ausdruck dasselbe, man ist schneller durch ein System durch und dann kann man wieder sich versöhnen und muss nicht so eine Kriegsführung führen.
Mhm. Ganz kurz nur, weil du es gerade gesagt hast, bevor ich es vergesse, eine Freundin von mir sagt immer, sie schreit in Kissen. Also sie geht in einen anderen Raum. Ich kann mir das so geil vorstellen bei ihr. Und sie nimmt ein Kissen und brüllt da so rein. Ist das nicht jetzt aber dann wieder so was Vermeidendes?
Nö, das ist ein Ausdruck.
Und das ist gut
eigentlich. Das ist schon super, ja.
Weil sie geht ja raus aus dem Streit, geht in einen anderen Raum, brüllt da ein Kissen und gibt ja nicht demjenigen den Ausdruck. Der es verdient
naja,
im Moment. Aber
oder gut ja wäre es dann nach diesem, also wenn dann einmal dieser starke Druck durch dieses Schreien raus ist, dann vielleicht nochmal in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, es hat mich jetzt gerade richtig wütend gemacht. Das hat mich richtig geärgert, dass du dich so und so verhalten hast. Was ja nicht heißt, er muss sich jetzt zwangsläufig verändern, aber dem anderen einfach zu sagen, was das mit mir gemacht hat.
Mhm.
Das ist legitim und auch... Ja gut, weil der andere kann dann entscheiden, ist ja interessant, das macht sie wütend, wenn ich mich so verhalte. Okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich daraufhin anzupassen, mich zu verändern oder zu sagen, ist mir doch egal, ob du wütend bist, dein Ding. So.
Mhm.
Und dann
Letztes Mal hatte ich überlegt, dass man sich, wenn man sauer ist, im Gefühl ist, dann erstmal rumschreit ohne Worte, vielleicht nur mit Lauten. Also natürlich wird es lächerlich, hat man keinen Bock drauf, aber das wäre das Produktive. Erstmal nur das Körperliche.
Also nur,
genau, irgendwas. Und dann runterkommt, wenn man runtergekommen ist, das auf einer sachlichen Ebene, auf einer Kopfebene klärt, weil das zu vermischen ist eigentlich das Blödeste.
Aber also Vorwürfe im Brüllen und genau, Beleidigungen.
Dass man einfach wahrscheinlich nur schreit, nur weint und diese ganzen Worte weglässt, die dann eh nur verletzen sollen und dann wieder schwer zurückgenommen werden können. Und dann sagt, ja, stimmt, wenn ich das nächste Mal zu spät komme, dann rufe ich dich vorher an oder ich kaufe mir doch mal ein Handy oder sowas. Aber in der Wut, da hört doch eh keiner zu.
Franzi ist schon auch völlig fertig.
Ich mache jetzt eine Meditation. Ja,
mach doch mal was Achtsames und sag, wenn du keinen Bock mehr hast. Weil wir können hier 5 Stunden weiter reden.
Sie hat aber gerade vorhin schon gesagt, sie braucht mal eine Pause. Da sind wir ja drüber gegangen.
Stimmt. Brauchst du eine Pause? Willst du aufhören? Dann sag doch das mal jetzt, wie man es achtsam macht. Okay. Franny hat gesagt, verpisst euch, aber ihr könnt euch auf ihrem Instagram-Account unter Franziska_Dumaschke ihre Bilder anschauen. Darunter sind immer auch sehr lehrreiche oder auch interessante Texte. Doch, finde ich wirklich.
Sich öffnen. Also ich habe festgestellt, das habe ich zum Beispiel auch von Franzi gelernt, dass man sich Social Media nicht nur zur Werbung nutzen kann, sondern auch zur Öffnung, zur Selbstreflexion, dass man das wie ein Tagebuch nutzen kann. Ist auch so ein Impuls. Einfach
bucht euch halt einen Slot, ey.
Oder einfach einen Slot einbuchen.
Ja.
Wenn ich die nicht schon habe.
So, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.